I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Und da ist das Intro vorbei und da sind Lukas und Maxe da. Herzlich willkommen bei der dritten Folge der zweiten Staffel von Die Sendung mit den gelben Leuten, der Simpsons-Podcast, der professionelle Simpsons-Podcast mit meiner Wenigkeit, Max Nikolaus Maria von und zu Nachtsheim, aber für wichtiger mit Lukas Voll. Hallo Lukas.
Hi Maxi. Ich habe mich gerade sehr gefreut über der professionelle Simpsons-Podcast. Es klingt so, als gäbe es so eine Pro-League und die Amateurliga.
Ja, ja, die gibt's. Da haben wir selber abgesteckt und die wurde selber auch, da wurde auch selber das kleine weiße Fähnchen reingesteckt. Deswegen.
Ja. Sind praktisch der Simpsons Podcast der ersten Bundesliga.
Absolut richtig. Bundesliga ist Fußball, ne?
Stark. Ja, ja. Schöne Anekdote übrigens. Ein Fußball-Podcast hat uns gegrüßt und lobend erwähnt. Der Rasenfunk. Hat mich da irgendwie sehr gefreut, weil wir auch in den Shownotes auftauchen als Podcast-Empfehlung mit unserer letzten Folge. Und ich war so, das ist ja total lieb. Ich wäre nie drauf gekommen, wenn Maurice mich nicht drauf hingewiesen hätte, weil es halt ein Fußball-Podcast.
Der Rasenfunk.
Genau.
Das ist ja aber nett. Dann mal ganz liebe Grüße an den Rasenfunk zurück. Ich habe leider mit Fußball nichts am Hut, aber trotzdem freuen wir uns.
Ich habe letztes Jahr 2 Stunden FIFA gespielt. Das ist mein Fußballwissen der letzten 3 Jahre.
Da habe ich auch letztens. Dann sind wir doch Fußballprofis.
Auf jeden Fall.
Eintracht, ole, ole, super. Cool.
Der FC Bayern wieder, oder? Verrückt.
Wirklich, der macht aber auch Tore da immer. Da ist wirklich, da guckt man manchmal hin und sagt, huiuiui, das ist aber auch ganz schön wild wieder. Ja. Dass das nicht wehtut an der Hand.
Krass einfach. Auch, dass Schalke wieder absteigt und so. Jetzt ist mein Fußballwissen ungelogen zu Ende. Ich weiß, die Bayern sind wahrscheinlich gut.
Ach, das war schon wirklich noch Wissen.
Das war noch Wissen. Schalke spielt extrem scheiße. Das weiß ich aber auch nur, weil im Discord die ganze Zeit drüber geredet wird und alle Schalke-Fans im Discord, ich glaube 2, relativ traurig deshalb sind.
Na, das ist doch super. Das ist wirklich alles tragisch. Aber deswegen wollen wir auch schnell davon weg. Nicht, dass noch jemand traurig wird. Aber schöne Grüße an den Rasenfunk. Das freut mich auch sehr. Das ist doch, dann hört doch mal, wenn ihr Fußballfans seid, auch mit dem Rasenfunk rein. Ne?
Genau.
Lukas, es ist Ostern. Frohe Ostern erstmal.
Ja, frohe Ostern dir, den Hörern nachträglich. Gratuliert man nachträglich zu Ostern?
Weiß ich nicht.
Ich bin da auch raus.
Also eigentlich gratuliert man selten nachträglich, außer vielleicht zu Geburtstagen. Hat jemand schon mal gesagt, frohe Weihnachten nachträglich? Glaube ich nicht. Weiß ich nicht.
Ich denke da gerade zu intensiv drüber nach, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht von dem Thema so schnell weg wie von Schalke. Weil,
ja, dann hattest du schöne Ostern, Lukas.
Ja, tatsächlich.
Echt?
Ja, und zwar, weil ich den großen Spaß eines Corona-Testzentrums für mich genutzt habe, um tatsächlich meine Familie mal wieder zu sehen. Wir haben uns alle testen lassen und dann haben wir uns mal getroffen. Also alle. 5 Leute.
Im Corona-Testzentrum?
Nee, nachdem jeder im Corona-Testzentrum war und es da dann auf negativ auslief.
Ich wollte gerade sagen, also alle so da treffen, also guck mal, was wir gleich haben. Dann der erste geht so rein, hat nix, der zweite, dritte, vierte nix, der fünfte ist so, oh,
das ist jetzt blöd.
Das ist doof. Und dann alle anderen 4 so, Mist.
Ja, aber da sind auch so kleine Bistrotische, um die Papiere da teilweise auszufüllen. Ansonsten vielleicht einfach da, jeder bringt so eine Thermoskan Kaffee mit oder so. Ja. Das finden die bestimmt super.
Ja. Bist du schon geimpft eigentlich? Nee.
Ja, ich bin erst geimpft.
Deswegen weil du bist ja auch da, du bist ja auch in so einem Bereich tätig, wo man dann noch eine Impfung bekommt.
Genau, über Grundschule bin ich in das Glück einer Impfung gekommen und war ja dann deshalb die letzte Woche tatsächlich komplett flachliegend danach.
Krass, ne? Hast du Astra bekommen?
Ich hab Astra in den Leib bekommen.
Die erste Dose ist, glaube ich, da die schlimme, ne?
Genau, Die zweite ist da entspannter und scheinbar soll es bei den anderen Sachen genau andersrum sein. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, das war so schlimm, hätte ich es mal nicht gemacht, weil ich lag halt 3 Tage flach. Ich war aber auch vorher nicht 100%ig fit. Mhm. Und jetzt geht's mir halt gut, ne? Und ich habe nicht, zumindest so 10% weniger Angst vor Corona. Und das ist irgendwie ganz schön.
Aber die zweite Impfung kommt noch.
Die kommt noch. Also jetzt ist ja
alles... Insgesamt sind es immer 2, ne?
Genau, sind immer 2. Jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was ich bekomme, weil... Aber ich bin ganz ehrlich, da habe ich mich überhaupt noch nicht mit beschäftigt, weil jetzt ist ja Astra eigentlich nur noch Ü60 und irgendwie die Impfkommission hat jetzt Leuten irgendwie abgeraten von der Zweitimpfung mit Astra, sondern dann lieber mit einem anderen Impfstoff. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, dass irgendwann, kurz bevor es zum Zweitermin geht, werde ich mich damit nochmal beschäftigen. Aber gerade bin ich einfach nur froh, die erste Impfung im Leib zu haben und die zweite wird auch schon passen.
Ich will auch ehrlich gesagt den Leuten gar nicht mit dem Thema auf den Sack gehen.
Nee, ne?
Weil ich bin so, also egal wo man hinhört und zu Gast ist und so, es ist irgendwie immer Thema und ich bin so, ey, wir, unsere Aufgabe ist jetzt einfach euch zu entertainen und euch nicht daran zu erinnern, dass draußen gerade alles irgendwie manchmal ein bisschen weird ist.
Genau.
Ja, dementsprechend
auch
ja,
von dem
mich
Thema
trotzdem, freut mich trotzdem, dass du da schon ein bisschen weiter bist.
Ja, ich finde es aber auch einfach gut, wir machen heute den Speedrun des Vorgesprächs. Wir sind schon im dritten großen Thema, was wir jetzt abhaken können und was uns dann jetzt so ein bisschen bringt. Wie war denn Ostern für dich, Max? Hast du ein paar schöne Tage gehabt?
Ich konnte so ein bisschen runterfahren. Also so ein bisschen runterfahren, so immer runter, so ganz runterfahren geht ja nie, aber es war schon auf jeden Fall reduzierter. Ich habe ja gestern, war ja die Premiere auf Fio, der App von Kabel 1 Pro 7 Kabel 1. Und da machen wir einen Kabel 1 Podcast mit meinem Vater zusammen über die besten Filme aller Zeiten, eine Kategorie, die immer mittwochs ausgestrahlt wird bei Kabel 1. Und wir machen zu den Filmen, die dort ausgestrahlt werden, immer den passenden Podcast mit Fun Facts und Anekdoten und Gesprächen über die Schauspieler und sowas und so weiter und so fort. Und das hatte gestern Abend Premiere am Sonntag, im Ostersonntag, zu Ka-Ostern. Dementsprechend war ich ein bisschen angespannt, weil ich dann doch irgendwie schon mal, es ist nochmal ein anderes Projekt, so gelbe Leute, das ist so ein Projekt, das gründet man einfach so, da sagt man zu einem Kumpel so, ja, wir machen das, und er sagt, ja, und dann sagen wir zu einem anderen Kumpel, machst du bitte das Cover, klar, kein Problem, hey Shogi, machst du noch die Musik, ja, kein Ding, ja. Und dann ist das Ding irgendwie nach 3 Tagen, hat so einen kompletten Podcast fertig, und bei die Sendung mit den gelben Leuten, sage ich schon, mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, so heißt der Podcast, den wir dort machen, da war es natürlich ein bisschen anders. Das wird über eine Regie beziehungsweise über eine Agentur organisiert. Kumpel von mir macht das. Der hat das damals gepitcht, mit dem ich schon ein paar Mal zusammengearbeitet habe, auch im Rahmen von Battlefield, damals die Synchro und sowas. Also dessen Studio produziert das eigentlich. Dann ist der die Connected zwischen Kabel 1, Fio und uns und der muss dann da irgendwie die Marionettenfäden halten und das war jetzt einfach natürlich ein längerer Aufwand, ne? Aber natürlich auch irgendwie, du hast Fernsehwerbung dafür, wir waren bei der Star-Doku über Eddie Murphy zu Gast gestern Abend, wo wir dann irgendwo geredet haben zwischen Ingo Appelt, Bülent Ceylan, Kaya Jana und dem Menschen, der das XLF-Intro geschrieben hat, plus einer Hollywood-Star-Reporterin. Und ich liebe ja Hollywood-Star-Reporter, weil die haben wirklich gar nichts. Die haben nichts. Ich zeige Ihnen jetzt mal hier in Beverly Hills die Hotspots, wo damals Beverly Hills Cop gedreht wurde. Das war so, ja, ist ja mega.
Das ist fantastisch.
Hier in dieser Einkaufsgasse, das ist doch mega. Das wäre ja geil. Bitte?
Das war eben gerade einfach nur so ein, ach, weil ich habe also gesagt so, ey, bin Eddie Murphy-Doku, bin ich voll into it. Dich und deinen Vater da sehen, finde ich gut. Alles andere, ja, kann man sich auch mal drauf einlassen, sagen wir es so.
Ja, man kann sich mal drauf einlassen. Mir ist dann aufgefallen, wie grauenvoll Bülent Ceylan's Bart geschnitten ist. Der ist ziemlich quer.
Oh.
Und dann weiß ich, ob er da selber irgendwie versucht hat zu rasieren in der Corona-Zeit. Das ist nicht ganz so akkurat, wie sonst eigentlich ist. Mir ist aufgefallen, dass Ingo Appelt sich äußerlich schon schwer verändert hat und ein bisschen aussieht wie meine Großmutter früher. Das finde ich auch sehr lustig. Und ein sehr schönes Ride-or-Die-T-Shirt anhatte, was ich super fand. Aber auch fand ihn trotzdem irgendwie auch witzig, ihn zu sehen. Mhm. Auch wenn er wirklich sehr schlecht angezogen, also war der schlecht angezogen zu des deutschen Fernsehens 2021. Das muss man wirklich sehen. Und ich fand es interessant zu sehen, wie mein Vater und ich da sitzen und wie groß und mächtig ich gegen meinen kleinen, schmächtigen Vater da sitze. Ich sah wirklich aus, als könnte ich ihn essen. Also es war wirklich, ich war einfach, weil ich auch zu dem Zeitpunkt war, hatte ich noch meinen ganz schlimmen Corona-Flauschebart.
Mhm.
Und Hab den zwar vorher irgendwie da 10 Minuten gecampt, aber das hat trotzdem einfach nur mäßig viel gebracht. Ich habe einfach einen riesen Teppich in der Fresse, sitze da mit meiner Sopranos-Jacke, meiner Fischermütze und sehe einfach gigantisch groß aus. Und mein Vater nebendran einfach so mit so einem Schal und so ganz klein und schmächtig. Und ich habe irgendwie haben sie von mir auch ein bisschen mehr genommen als von ihm. Und dann war das irgendwie alles so, das sah irgendwie so aus, als hätte ich ihm verboten zu reden, obwohl wir eigentlich nun hinter der Kamera den gleichen Redeanteil hatten, aber naja. Es war auf jeden Fall interessant, sich selber mal im Fernsehen zu sehen. Irgendwie auch weird, aber irgendwie auch schön und ich sah wieder sehr grimmig aus. Und das ist ja so eine Faszination, ist mir aufgefallen bei mir, dass ich ja ganz oft aussehe, als wäre ich wahnsinnig schlecht gelaunt und ich bin es gar nicht. Mhm. Und dann kommen meistens Leute zu mir und sagen so, hey, sei doch mal nicht so schlecht gelaunt. Und dann kriege ich richtig schlechte Laune.
Es ist doch wie das alles gut bei dir auch einfach einen ganz tollen Effekt hat.
Ja, das hat genau so dieses so, ich hoffe, dir geht's gut. Ich muss auch sagen, ich habe auch immer, auch wenn das natürlich, ich weiß ja, dass das immer nett gemeint ist, ne? Also auch so gerade ist alles gut bei dir und sowas. Aber ich reagiere ja darauf immer so pissig und hasse das ja, wenn Leute mich fragen, ob alles gut ist. Und wenn wirklich nicht alles okay ist, so ja, und man merkt so jemand, da geht's nicht gut, dann finde ich das natürlich eine gerechtfertigte Frage. Wenn jemand einfach nur da sitzt und ist halt so, dann so, hey, also Leute, die sich, das finde ich manchmal so ein bisschen anmaßend, weißt du, was ich meine? Mhm. Manchmal so ein bisschen anmaßend zu sagen so, yo, du siehst aus, als hättest du was. Und dann bin ich so, nee, aber wenn es mich dann stört, dass ich anscheinend diese Ausstrahlung habe, dass ich was hätte und, ach, keine Ahnung, und sei doch jetzt nicht gleich sauer. Oder wenn du was erklärst im Internet und sagst so, yo, ich wollte euch das ganz kurz erklären, dann sagt, du hast doch gar keinen Grund, dich zu rechtfertigen. So, hör doch auf, dich zu rechtfertigen. So, das ist doch alles gut, du musst dich doch nicht vor den Trotteln rechtfertigen. Mhm. Mach dich doch deswegen nicht so fertig. Man ist so, Mann, ich erkläre doch einfach nur was. Lass mich doch Dinge erklären. Ich kenne halt einfach nur, wenn ich nicht erkläre, yo, der Podcast kommt und der Podcast ist exklusiv, war Fio, aber der ist kostenlos trotzdem. Den kann man hören, wenn man sich die App runterlädt. Und der erscheint jeden Mittwoch 22.15 Uhr. Wenn ich das nicht dazu sage, kommen 15 Mal die Fragen. Also erkläre ich lieber im Vorfeld komplett. Ne? Und das kapieren manche Leute nicht. Dass du musst dich doch nicht rechtfertigen. Also, yo, das tue ich nicht. Aber manchmal ist eine Erklärung ist nicht gleich immer eine Rechtfertigung, sondern einfach eine, ich federe aus Erfahrungen viele, viele Fragen ab. Und viele, viele Behauptungen. Und ja, deswegen.
Ich habe aber auch das Gefühl, das klappt immer besser. So, also wenn ich hin und wieder dann auf Instagram so Kommentare uns angucke, ich habe das Gefühl, die Quote an Leuten, die das offensichtlich hinterfragen, wird weniger. Vielleicht ist es aber auch einfach nur meine viel zu positive Weltsicht auf dein Social-Media-Game.
Ja, ich glaube trotzdem natürlich auch, wenn man groß dazu schreibt, Leute, wenn man sagt, Leute, der Podcast exklusiv auf Fio, aber könnt ihr trotzdem kostenlos hören, müsst euch nur die App runterladen und dann das hören, dann fragen Leute, aber ist der dann wirklich nur exklusiv? Oder Leute so, also heißt es, dass der nicht woanders kommt? Und dann habe ich auch jemandem gesagt, ich so, fragst du eigentlich auch Disney Plus, ob WandaVision noch auf Amazon Prime kommt? Also, was machst du dann? Was ist die Idee? Naja, so ist es halt, ne? Das Internet ist manchmal ein bisschen, also wir haben schon eine sehr, 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 sehr kleine Dummy-Quote.
Ja.
Sehr, sehr kleine Dummy-Quote, aber manchmal hat man dann die Dummies, die Dummy-Dummy-Fragen stellen, die sind dann manchmal noch da. Aber das gehört ja dazu.
Ja.
Wie das Abend in der Kirche oder Jesus zu Ostern.
Genau. Jesus.
Dementsprechend war mein Ostern also sehr getränkt in dieser Arbeit und Aufzeichnung nochmal gestern für die dritte Folge schon. Und naja, so dementsprechend war es ein bisschen arbeitslastig, aber es war auch ein bisschen so, heute habe ich lange geschlafen und dazwischen wurde mal was Gutes gegessen. Und ja, es war halt irgendwie so, die Woche war auch nicht so anstrengend, weil, ja, die Woche war auch, glaube ich, überall so ein bisschen in Firmen so ein bisschen Osterstimmung. Und das heißt dann, da war dann nicht so viel mit, ja, das und das und das und das und das und das, kommt dann Ware, sondern es war so alles so, ja, ein bisschen ruhiger.
Jetzt Frage für die Vorgespräch-Fans und eigentlich nur für mich. Was wurde denn heute Leckeres gegessen? Ich bin ja doch immer ein bisschen futterneidisch und neugierig.
Also heute wurde gar nicht so viel Leckeres gegessen bis dato. Gestern Abend, wie ich von meinem Vater kam, habe ich Essen geholt und hatte dann ein sehr, sehr leckeres, sehr, sehr leckeres Steak. Das mit roten Zwiebeln und Gemüse. Was also, aber so wie, ich glaube, das waren alle roten Zwiebeln der Welt, die da drauf waren. Also, das waren so viele rote Zwiebeln. Ich habe es auch wirklich nicht geschafft, die alle zu essen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die hatten einmal die Nudeln falsch geliefert, weil eigentlich sollten noch Spaghetti Pomodoro dazukommen. Mhm. Aber die haben sie nicht geliefert, sondern Tortellini mit Sahnesoße und Schinken. Und dann dadurch, dass das andere Gericht für eine Vegetarierin war, war man so, yo, das kann ich natürlich nicht essen. Also müsst ihr euch die Mühe machen und die anderen Nudeln noch bringen. Und das heißt, ich habe jetzt noch eine ganze Portion Tortellini in Schinken-Sahnesoße, was ja wirklich einfach nur, ist ja eine meiner absoluten Leibspeisen meiner Jugend, Tortellini in Sahnesoße. Aber es ist halt auch wirklich, es ist das typische Essen, wo du die Wand einreibst und sie wird durchsichtig. Ja. Also das ist wirklich,
es ist auch einfach immer ein Garant für Bauchweh, wenn du zu viel davon isst, finde ich.
Ja, aber es ist trotzdem auch einfach
exakt so geil. Das ist so, also ich, das ist nicht mehr so oft in meinem Repertoire, aber das ist dann immer so ein Tag, wo ich weiß, okay, das wird zu Bauchweh führen, aber der Weg dahin wird es wert sein.
Und aber dann ich habe gestern Abend auch so aufgemacht und ich höre so im Hintergrund so, oh nein, das ist falsch. Und ich war so, aber es ist auch goldrichtig. Und hab dann so ein paar Mal so reingenascht. Also, ja, oh, das habe ich schon ewig nicht mehr. Und ja, nachdem mir mein Trainer die Woche wieder gesagt hat, ja, du hast wieder ein bisschen was abgenommen, war ich direkt, aber ich war also auch wirklich so, als es war wirklich direkt so, okay, ich gehe jetzt erstmal zu Gio Burger und hab mir dann bei Gio Burger einen Chicken Burger. Und wenn wir mal zusammen was zu essen holen, Lukas, dann führe ich dich mal aus zu Gio Burger in der seligen Stadt. Das ist so ein kleineres Burger-Restaurant, da kann man Essen momentan holen.
Das klingt schon gut.
Sind aber eigentlich auch ganz süß eingerichtet mit ganz viel so Bud Spencer und Terence Hill Bildern und sowas. Und sind große Bud Spencer und Terence Hill Fans und die machen so hier in dem Umkreis meiner Meinung nach den wahrscheinlich besten Burger.
Oh.
Also es gibt ja nicht so viele gute Burger-Restaurants hier in der Region. Aschaffenburg hat da ja gar nichts zu bieten, leider.
Ja, Hanau auch nicht mehr.
Und echt, Hanau auch nicht mehr?
Nö. Der Laden, wo wir mal Burger essen waren, also der Laden, hat mittlerweile zugemacht wegen Corona.
Oh Gott.
Und damit
die haben es nicht geschafft, ja.
Keine Ahnung, das ist alles ein bisschen weird gelaufen. Ich glaube, das führt aber auch zu weit weg. Auf jeden Fall ist irgendwie so mein halber Go-To-Gastronomiebetrieb in Hanau mittlerweile weg. Das ist eine schwere Zeit. Ist dieses Geo-Burger-Ding dann eigentlich auch gut erreichbar von dem neuen Laden aus?
Nee.
Schade. Ich dachte,
aber da ist ein anderer guter Burgerladen um die Ecke tatsächlich. Joe's. Das ist so ein Ding, das hat jetzt gerade ein paar in der Region aufgemacht. Und die sind auch ganz lecker. Also die haben meiner Meinung nach gute Burger, haben sehr schlechtes Knoblauchbrot, also schlechtestes Knoblauchbrot der Welt, aber die haben sehr gute Burger. Der Chicken Burger ist Bombe. Und die sind ähnlich zu Gio, finde ich. Das Niveau ist relativ nah dran. Stark. Und das sind zwei gute, der ist wirklich fußläufig. Du willst auf den Laden, ne?
Ich wollte einfach nur eine wirklich schöne Überleitung auf den Laden finden.
Du wolltest zum Laden, ja.
Weil das ist auch sowas, ich freue mich da so sehr drauf, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich glaube, also wenn Corona gut zu uns ist, ist das auch einfach eine Zeit, da nehme ich dann erstmal die ersten drei Tage, wo es diesen Laden gibt, einfach frei von allen Tätigkeiten, nur um den Laden ein bisschen zu helfen und hauptsächlich zu cornern.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch, also ich glaube, wir dürfen nicht zu viel cornern, Lukas, aber ich bin schon auch für cornern. Also ich sehe uns da auch Dominosteine spielen, ne? Das ist,
ich darf vielleicht auch so ein bisschen Würfel gegen die Wand.
Ja, willst du kurz den Leuten erklären, ich habe jetzt ja so viel geredet, erklär doch mal den Leuten, was passiert, für die, die nicht mitbekommen haben, was passiert.
Ja, also die meisten werden es wissen, ich erwähne es nochmal kurz, Max hat einen Online-Shop seit vielen, vielen Jahren, nerdyturdygang.de. Und das ist eine Klamottenmarke. Es gibt da seit über einem Jahr ganz tolle Toys, die mein Gelbe-Leute-Geld immer auch gut aufnehmen. Und das mega Geile ist halt, dass das vom Online-Store jetzt dieses Jahr zum Ladengeschäft und Online-Store wird. Das heißt, du wirst in Seligenstadt, in einer guten Reichweite vom öffentlichen Nahverkehr, in der Nähe...
Im Rottgau,
Entschuldigung. Es ist für mich alles gleich. Im Rottgau. Öffentlicher Nahverkehr war richtig, in der Nähe eines Kinos, was einfach eine gute strategische Lage für uns ist, und in der Nähe von Joe's Burger ein richtig geiles Ladenlokal eröffnen. Mit ordentlich Fläche, wenn ich das so richtig gesehen habe und so sagen darf. Und wahrscheinlich dann wirklich, also Ziel ist, das Mekka des Nerdherzens zu werden, ohne auszusehen wie ein Elbenwald. Sag ich jetzt mal so.
Fast. Das ist alles richtig.
Und das ist einfach nur ein Gedanke, den finde ich super.
Ich hab so Bock, ne?
Ey, das ist auch einfach, also...
Also ich hab wahnsinnig Schiss vor der Arbeit, aber auch gleichzeitig so Bock, weil ich hab jetzt letztens so zu jemandem, ich hab dann so gesagt, okay, ich brauche eine Umkleide. Und dann habe ich eine Idee für die Umkleide geschrieben. Und ich gesagt, ich hätte gerne das und das aus dem und dem Film als Umkleide. Und dann hat er gesagt, jo, das baue ich dir. Und da war ich so, yes!
Das ist ja geil.
Ach Gott, und das dann so, ich hätte noch gerne das und das Feature und ich hätte noch gerne das und das drin. Und dann sind sie alle so, ja, klar. Ist doch mega, machen wir. Und dementsprechend, ja, das ist Bombe. Also wir haben auch meine Mama hatte ja lange Zeit den Laden Und die hat ja einen wahnsinnig schönen Laden und auch schönes Inventar. Die hat ja damals die Möbel selber bauen lassen. Und als jetzt natürlich ihr Laden aufgegeben wurde, habe ich mir damals diese Möbel irgendwie so, ich habe ihr die abgekauft.
Ah.
Ja, weil ich einfach gesagt habe, so irgendwie kann ich die bestimmt mal gebrauchen.
Ja.
Und habe ihr einfach diese wahnsinnig schönen Möbel sehr günstig abgekauft. bevor sie irgendjemand anderes Schlechtes kauft, habe ich gedacht, komm, wir machen so, Deal und so.
Klar, ich habe die ja auch gesehen. Also das ist schon gut. Das kann man schon machen.
Die kommen dann auch mit. Haben die auch nochmal noch eine Verwendung gefunden. Das macht auch sie irgendwie happy, dass dann ich die weiterführe und so. Und ja, also das ist halt dann auch nicht so ein, ich will ja nicht, dass es so ein Kallax-Laden wird, sondern halt irgendwie so. Ich habe schon eine relativ genaue Vorstellung davon, wie das alles werden soll, aber mal gucken, wohin die Reise geht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und habe wahnsinnig Bock, mich da auch kreativ auszutoben, was die Einrichtung des Ladens angeht. Und ich habe schon mit dem Kinobesitzer gesprochen und der war so, ey, mega cool, richtig Bock, willkommen in der Straße und lass uns, sobald das wieder geht, coole Events machen. Und vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal ein Public Simpsons-Folgen gucken mit den gelben Leuten oder so.
Boah, das wäre schon irgendwie phänomenal. Ich habe ihm die ganze Zeit überlegt, ob ich den Spruch bringe, den du dir am meisten anhören musstest und den ich am unaushaltbar nervigsten fand, nämlich Max, einen Laden aufmachen in der Corona-Pandemie. Lohnt sich das überhaupt?
Ist ein guter Spruch.
Ich entscheide mich jetzt offiziell dagegen, weil unsere gelben Leuten-Hörer, die ich ja wirklich Stand jetzt immer noch zu 100% liebe,
noch
einfach, also die wissen, hey, der hat einen richtig gut laufenden Online-Shop, der natürlich sich über jeden Einkauf freut. Der braucht den Laden jetzt in erster Linie nicht unbedingt, um da krass die Verkäufe zu machen. Rottgau braucht diesen Laden, aber Max hat den Online-Shop im Notfall. Och, ich bin einfach nur hyped.
Ich freue mich da so drauf. Und ich freu mich auch drauf, weil ich hoffe halt genau, dass das passiert, dass es auch so ein bisschen so ein Anlaufpunkt wird für so Freunde und sowas. Dass man sagt, mal so, weil das manchmal fehlt, so dieses so, yo, wir haben irgendwie alle keinen Platz mehr, wo wir zusammenfinden. Und das ist das, glaube ich, mir, das ist mir das wert.
Hm?
Und mal gucken. Also da, das ist ja, ich, ein paar Sachen, die da jetzt noch gerade, die sich da, es tut sich vielleicht sogar noch dann noch was dazu auf und aber das will ich jetzt noch nicht beschreien oder was ankündigen, was nicht passiert. Aber wir gucken mal. Also es wird auf jeden Fall eine super spannende Geschichte und ja, Corona ist tatsächlich eher unser Freund in dieser Zeit. Also die Freund klingt natürlich, aber so dieses Corona-Ding macht uns, glaube ich, den Start auch ein bisschen unkomplizierter, weil wir jetzt nicht so einen Druck haben.
Ja.
Also ich glaube, die ersten Monate werden wir wahrscheinlich eh nur mit Terminen Leute reinlassen können oder sowas. Weil ich macht, glaube ich, keinen Sinn zu sagen, so, yo, wir öffnen dann am Scheindatum 18. Juli oder so.
Mhm.
Und dann kommen auf einmal irgendwie, dann hast du das große Glück, aber auch gleichzeitig das große Pech, dass auf einmal 300 Leute nach Rottgau tingeln von der NTG und dann die Straße da voll stehen, die kleine. Und warst du damals dabei, als wir den Fandler-Film geguckt haben?
Da war ich noch nicht. Okay. Da war ich noch nicht dabei. Also das habe ich im Podcast mitgehört, aber da war ich nicht beim Event.
Okay. Aber weil da war, mit dem Kino war, ist das neben dran. Ja. Und das Witzige ist, ich habe damals, das ist mir jetzt wieder eingefallen, an dem Tag, an dem wir den Sandler-Film da geguckt haben, standen wir vor dem Geschäft und ich hatte im Kofferraum wahnsinnig viel Spielzeug und habe das dann einfach den Leuten in die Hand gedrückt, weil ich damals wahnsinnig viel Nerfguns und sowas von Hasbro
hatte.
Das ist das Gleiche, was ich auch schon mal hatte und du dann auch hinterher gefahren bist. Ja, und dann habe ich den Leuten einfach wahnsinnig viel Zeug in die Hand gedrückt. Hab ich krass, ich habe damals da schon in der Straße gestanden und das Richtige gemacht.
War die Straße, wo das Toy-Dealen aus dem Auto angefangen hat und dann jetzt in den Laden gefunden hat.
Ja. Das ist crazy.
Auf jeden Fall. Einfach eine schöne Geschichte und eine schöne Entwicklung.
So ist es, ey. Ist auf jeden Fall alles toll. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr gelben Leute-Hörer da draußen, gerne mal vorbei und dann drehe ich euch mal richtig schön ein paar geile Simpsons-Sachen an. Wir kriegen die guten Sachen, ihr wisst es.
Oh, das
ist
richtig.
Wir kriegen die guten Sachen, wir kriegen den Kid-Robot-Scheiß, wir kriegen die guten Plüschis, wir kriegen die guten Sachen. Das ist doch auch was
wert. Da kommt dieses Jahr auch von verschiedenen Herstellern noch das ein oder andere Schöne auf uns zu, was wir dann bei dir kaufen können.
Absolut,
da
absolut, absolut.
Freue ich mich schon sehr.
Also Kid-Robot Sexy Flanders ist auf jeden Fall ein Ding.
Es ist halt irgendwo so, ich denke mir, will ich einen Sexy Flanders in der Wohnung? Aber irgendwo stellt sich die Frage auch nicht. Ja, ich will.
Sexy Flanders ist gesetzt, meiner Meinung nach.
Der muss schon sein, ne?
Mm.
Phänomenaler Moment, phänomenaler Hintern, der muss schon in die Wohnung.
Ich finde es auch einfach, irgendwann, ich finde, dass man im Jahre 2021 ist in der Lage zu sagen so, yo, also wir haben einfach Sexy Flanders als Kid-Robot-Figur gemacht und ihr müsst jetzt damit dealen.
Ja.
Das ist irgendwie auch schön.
Ich glaube, die Menschen sind jetzt aber auch bereit dafür.
Ja, ja, das ist irgendwie, der Toymarkt ist einfach irgendwie gerade, der ist schon, also ich habe jetzt letztens gesehen, Resident Evil 2 Büste zum Licker, Life-Size.
Die ist ja unfassbar, die hast du ja auch gepostet.
666 Stück, limitiert, 1200 Euro im VK. Und ich war so, naja, rein da. Hab aber mal auf gut Glück 3 Stück für den Shop bestellt. Mal sehen, wer da zuschlägt. Ansonsten habe ich dann irgendwann so 3 Lickerbüsten über der Tür hängen.
Das hätte im ich selber Shop geschossen. So, ja. Ah, das ist doch toll. Ich glaube aber, das ist ja, du hast ja hin und wieder schon mal so ein Wagnis gemacht und irgendwie klappt das ja immer ganz gut.
Ja, ja, das ist irgendwie, ich glaube, so diese, ich glaube, so eine sehr teure Teueranschaffung ist immer natürlich eine überlegte Sache, aber wenn du entschlossen bist, die Okami-Büste zu holen, also die hatten ja jetzt wieder eine für 600 Euro und die ist jetzt auch wieder weggegangen und dann ist man so, yo, es ist natürlich ein Wagnis, aber es ist auch irgendwie toll und es ist halt, sag ich mal, ich habe mir auch diese, also ich guck gerade drauf, mein Psycho-Mantis mir geholt von First for Figure oder Banjo-Kazooie oder Shovel Knight oder den großen Grogu von Sideshow.
Ja.
Das sind halt alles so Sachen, yo, die sind schon teuer oder auch der große Millennium Falcon und das sind dann natürlich auch die Hingucker. Das ist dann halt schon der Edelstuff so und ich glaube, die Leute haben auch Bock auf Edelstuff und nicht nur auf, nur in Anführungsstrichen, auf 40, 50 Euro Figuren. Auch wenn da inzwischen auch einfach.
Es entwickelt sich ja irgendwie in jeder Sparte weiter. Irgendwie, also du kriegst geile Simpsons Funkos.
In jeder Preiskategorie gerade gutes Zeug, ja.
Also gerade bei den Simpsons, finde ich, kannst du es irgendwie, du kannst für 10 Euro ein cooles Ding kriegen. Auch diese Kid-Robot-Blindboxen, die du jetzt hattest, wo ich ein bisschen reingegangen bin. Du kannst teurere Sachen finden und so zieht sich das, finde ich, durch fast jedes Franchise. Das ist halt einfach echt schön.
Voll.
Ich habe noch einen Nachtrag von letzter Folge. Ging es ja, ne? Akte Springfield. Und Jörn hat mir geschrieben. Und zwar ging es da um diese illegale Szene. Die Szene mit der Gegenüberstellung, wo Alf, Chewbacca und so dabei sind. Mhm. Und zwar hat sich da scheinbar der Originalsprecher von Alf tatsächlich an die Simpsons-Macher gewendet. Nach der Folge, weil die ja keine Erlaubnis dafür hatten. Allerdings nur, um zu sagen, wie toll er das fand. Und dass er eigentlich auch für Lau was eingesprochen hätte, wenn er informiert gewesen wäre. Weil er sich so gefreut hat, dass seine Figur es in die Simpsons geschafft hat. Und das finde ich einfach nur schön und kann ich auch zu 100% nachvollziehen.
Das ist sweet, ja. Das ist sehr sweet. Das ist ein schöner Fun-Fact. Guck mal, dass wie wohlwollend man den Simpsons wohl war, wenn man sagt, naja, wir haben das alle durchgehen lassen.
Ja, die Simpsons konnten sich das erlauben, sind halt auch einfach eine Institution. Da wird es ja heute auch wieder so ein bisschen drum gehen.
Ja. Denn wir haben heute eine Folge mitgebracht, die oft auch, also eines der wahrscheinlich im Alltag, in der Gesamtheit unserer Bubbles, verwendetsten Zitate drin ist.
Oh ja.
Die Bart Die. Wir reden nämlich heute über Kap der Angst.
Genau.
Eine Folge aus der 7. Staffel, 7. Folge über Disney Plus. Und
nee, jetzt bist du 5. Staffel, 2. Folge.
Jetzt bin ich jetzt,
du warst
jetzt
schon beim nächsten Thema.
5. Staffel, 2.
Genau. Ne,
siehst du, genau. Das habe ich schon die nächste gespoilert. Das ist schon die für nächste Woche oder für 2 Wochen. Der behinderte Humor.
Genau.
Die Folge in 2 Wochen sein. Staffel 7, Folge 7. Jetzt gehen wir aber erstmal in Staffel 5, in Folge 2. Die Folge, die direkt nach dem Barbershop-Quartett kommt.
Genau.
Also einfach auch ein phänomenal, dann kommt schon Huber in der Uni, ein phänomenaler Staffelstart, einfach mal mit diesen 2 gigantischen Folgen zu anzufangen. Und Lukas, kennst du eigentlich den Originalfilm mit Robert De Niro?
Ich glaube, ich habe den mal zur Hälfte gesehen, aber komplett nie. Und irgendwie bereue ich es jetzt ein bisschen, weil der ist ja auch von Martin Scorsese und war ja sogar Oscar nominiert und alles. Mhm. Ich habe jetzt ein bisschen Bock, mir den anzugucken. Du hast jetzt schon übergeleitet, weil es ist eine Persiflage auf Kap der Angst, den Film von Scorsese aus 91, beziehungsweise der basiert ja auf dem Film von 62 und der basiert auf dem Roman von 58. Allerdings ist das jetzt ja, ich habe ja sonst immer so eingestreut, ja, kam in englischsprachigen Bereich dann raus, Deutschland dann. Das ist hier schon spannender, weil es kam 1993 bei Fox raus. Sollte aber eigentlich nicht für Staffel 5 genutzt werden, sondern für Staffel 4. Was dann dazu führt, dass das die letzte Folge ist, in der das Original-Writing-Team noch komplett involviert war. Weil nach dem Ende von Staffel 4 relativ viele Leute da ihre Verträge aufgelöst haben, gewechselt haben. Und dementsprechend Staffel 5, Folge 2, die letzte Folge ist, in der diese Leute die Folge mitgeschrieben haben. Was auch scheinbar so ein bisschen dazu geführt hat, dass die Leute so eine Mentalität hatten von, was sollen sie denn machen? Uns feuern? Und dementsprechend sich relativ viel erlaubt haben. Und wo wir ja tatsächlich jetzt eben noch drüber geredet haben, ist, dass die als deutsches Release 1999 drinstehen hat, überall, wo ich geschaut habe.
Ja, das liegt daran, dass diese Folge lange Zeit nicht im Nachmittagsprogramm oder frühen Abendprogramm von ProSieben ausgestrahlt werden durfte, weil sie doch ein wenig gewalttätig und brutaler ist, aufgrund dessen, was Tingeltangel Bob dort in dieser Folge so veranstaltet. Mit seinem ganzen Blut. Und es gab damals eine Kategorie, da wirst du dich nicht mehr dran erinnern, aber ich erinnere mich da noch ganz gut dran. Es gab nämlich nachts die Midnight-Folgen von den Simpsons. Und da war diese Folge auch drin. Und es war die Folge mit dem Itchy und Scratchy-Film drin. Und es war Prinzessin von Zahnstein drin. Die, wo Lisa braucht Zahnspangen, wo dieses tolle Zitat her ist.
Die ja auch teilweise wirklich creepy as fuck ist.
Die ist wirklich sehr, sehr creepy mit diesem Drogentrip und sowas. Und der Itchy and Scratchy-Film ist natürlich auch ziemlich hart. Und ja, da sind noch mehr Folgen drin gelandet. Wer so alt ist wie ich oder vielleicht sogar älter ist, der sich noch da irgendwie dran erinnert, der kann ja mal auch gerne schreiben, was er sie noch für Erinnerungen hat an diese Zeit, was da noch für Folgen drin waren. Aber bei mir war es auf jeden Fall, Kap der Angst war auf jeden Fall drin und die anderen beiden genannten, das weiß ich noch. Ja. Und da ist man damals lange für wach geblieben und hat sich halt den Videorekorder gestellt, ne? Weil man halt wissen wollte, was da los ist. Da war noch, ich glaube, ein paar Treehouse-Folgen waren noch drin. Und die liefen halt einfach nicht tagsüber. Die wurden dann nur, also deswegen, ich glaube, Index ist zu krass, aber es gab zumindest keine Freigabe für die Mittagszeit, für das Programm, wo noch Kinder gucken, sondern es musste nach 22 Uhr, wenn dann ab 18 im Fernsehen freigegeben ist, quasi, ab da wurden die dann ausgestrahlt.
Ja, ja, das Problem bei der Folge ist jetzt ja auch noch, dass du am Anfang diese sehr, sehr direkte Nazi-Referenz hast, die damals ja auch noch nicht so gerne gesehen war, abseits von einem historischen Kommentarkontext, in der Late-Night-Show. Ist da
eigentlich ein Hakenkreuz auf der Jacke?
Ja, also man sieht's nicht richtig. Ich glaube, das hat auch einen Grund, warum man das nicht richtig sieht. Ich habe leider echt nichts gefunden mit dieser ganzen Veröffentlichungsgeschichte. Aber wie gesagt, scheinbar kam die deshalb auch erst wesentlich später in der deutschen Variante raus, weil Gewalt gegen ein Kind, Bart in dem Fall, extrem präsent ist und eben dieser ganze Nazi-Kontext, der am Anfang und ja wirklich in der 4-Sekunden-Szene gemacht wurde, in Deutschland halt vielleicht auch nicht ganz unberechtigterweise erstmal ein Problem war.
Ja, der Einstieg in die Folge ist eh sehr weird.
Total.
Rainer Wolfcastle mit seiner sehr, sehr komischen Night-Show, die man dort sieht. Und dann halt dann direkt auch dieses so, du bist so schrill angezogen, man könnte meinen, du bist ein Homosexueller. Buh! Ey, ich glaube, ihr seid alle homosexuell. Buh! Und das ist so ein komischer Einstand in diese Folge. Ja. Also eigentlich ist es ja auch ein kritischer Kommentar gegen Leute oder Moderatoren mit einer homophoben Meinung. Aber es ist halt so, es geht direkt so los und du sitzt auf der Couch und bist so, huiuiuiuiui.
Ja.
Das hatte ich aber nicht mehr so in Erinnerung.
Überhaupt nicht. Und wie du sagst, es fühlt sich so ein bisschen weird an, ein bisschen so aus dem Normalen, wie sich so eine Simpsons-Folge reinstellt, rausgenommen. Weil, wie gesagt, auch dieser Obergruppenführer Wolfcastle, der dann da vorkommt und so. Und das ist ja komplett konsequenzenlos. Also, das führt ja zu nichts. Ist so ein Einstieg hast du zwar häufiger, aber hier ist er wirklich sehr out of touch. Wir wollten ja nicht so krass
Nee, wir wollen jetzt auch nicht mehr. Also was wir ein bisschen ändern wollen, war so ein bisschen unser Wunsch, dass wir gar nicht mehr so sehr die Folgen so zusammenfassen, beziehungsweise jede Szene einzeln durchsprechen, sondern kurz die Story zusammengefasst und dann Lieblingsmomente und auch vielleicht Momente, die man kritischer sieht. Und wenn es dann, also ich glaube, bei der Folge hält sich das jetzt, was Moral noch angeht, in Grenzen, aber gerade bei der nächsten Folge wird es, glaube ich, sehr spannend, wenn man über Moral spricht und über Altern und über geht das heute nicht und so. Da sind wir ja immer, das ist immer ganz interessant, wie den eigenen moralischen Kompass zu beobachten. Aber Ja, du kannst gern mal so in 2, 3, 4 Sätzen die Story locker zusammenfassen.
Mhm. Also die Story ist praktisch, dass Bart Drohbriefe von Sideshow Bob bzw. Tingle Tangle Bob erhält, indem er ihn halt mit Mord droht. Das ist ein Trope, was wir bei den Simpsons kennen. Problem ist allerdings, dass Bob dann von einem Bewährungsgericht freigesprochen wird und dementsprechend wieder frei rumläuft und den festen Plan hat, Bart umzubringen. Die Simpsons als Familie versuchen dem Ganzen dann erstmal Herr zu werden, das klappt nicht so wirklich. Sie gehen in den Zeugenschutz und werden zu den Thompsons von Terror Lake. Und Bob folgt denen allerdings und ist auch, ich sag mal, kurz davor, Bart am Ende dieser Folge umzubringen, wenn seine Liebe für gute Operetten von Gilbert und Sullivan nicht wären, die ihn dann am Ende doch wieder zum Scheitern verurteilt. Und in dieser Kurz-Summary, die schon irgendwie ein bisschen weird ist, tummelt sich extrem viel Wahnsinn und extrem viele düstere Momente. Also die Folge ist tatsächlich auch als eine der düstersten Simpsons-Episoden beschrieben. Mhm. Ich kann auch ehrlich gesagt verstehen, warum. Die ist mir auch als solche irgendwie in Erinnerung gewesen, weil es ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Ich habe super viele Referenzen aus der Folge, die mir so präsent sind. Aber es ist jetzt halt irgendwie keine nette Folge in dem Sinn, weil schon auch viel Böses passiert.
Das ist überhaupt keine nette Folge und sie ist wirklich, ja, wie du sagst, sie basiert natürlich auch einfach auf einem sehr düsteren Film. Cup der Angst von Scorsese ist einfach auch ein, durch Robert De Niro, ein unfassbar düsterer, böser Film. Und sich den dann als Vorbild für diese Folge zu nehmen, ist ja schon vorprogrammiert, dass es düster und böse wird. Und man merkt auch daran, wie böse und düster die ist. Das ist eine der ganz wenigen Folgen, wo die typische Treehouse of Horror Musik immer wieder eingesetzt wird, wenn es bedrohlich wird. Das wir eigentlich vor allem aus Treehouse-Folgen kennen, wenn es da irgendwie düster und bedrohlich wird. Aber die haben wir hier mehrmals. Einfach weil zum Beispiel, wenn die Kamera auf den Tisch zoomt und da diese ganzen Zettel liegen, die ja Sideshow Bob alle mit Blut schreibt auf, bis zum Snick und nimm doch einen Stift. Da liegen dann diese ganzen Zettel auf dem Tisch und ein Zettel von Homer. Da ist die Musik dann auch so und das ist immer sehr, sehr düster. Und was einen ja wahnsinnig macht bei diesen kurzen Simpsons-Episoden, ist immer so dieses, ihr könnt doch nicht immer alle dem das durchgehen lassen. Also, dass auch Homer immer wieder die Problematik Tingle Tangle Bob überhaupt nicht ernst nimmt. Mhm. Schon immer. Und dass immer alle so, dass es immer so ganz böse ist und dass alles immer so egal, auch Gesetze einfach egal zu sein scheinen und so. Und das macht einen, dieses Überzogene, das macht einem irgendwie auch immer Unbehagen, wenn man die Simpsons guckt.
Ja.
Finde ich.
Bin ich ganz bei dir. Vielleicht da jetzt auch ganz spannend zu erwähnen, das habe ich jetzt auch nur gesehen, weil es auf Simpsonspedia ist, da bin ich jetzt mal offen mit meinen Quellen, weil ich das auch in die Shownotes packen werde. Die haben ja wirklich auch teilweise so side by side die Shots kopiert aus dem Film. Also zum Beispiel die Szene, wo Tingle Tangle Bob aus dem Gefängnis entlassen wird und auf die Kamera so zuläuft, ist 1:1 die Szene aus Cup der Angst und die Szene benutzen sie dann lustigerweise bei den Simpsons insgesamt 3-mal. Immer wenn Tingle Tangle Bob mal wieder aus dem Knast rauskommt. Und die haben sich da schon sehr viel Mühe gegeben, am Original zu bleiben. Ich finde aber auch so kleine Momente, und das ist ein Moment, den habe ich nie vergessen, wo am Anfang die Brieffreundin von Lisa eingeführt wird.
Das ist so hart.
Alter. Ich finde das so schlimm immer. Also es ist irgendwie witzig, aber das macht mir immer ein bisschen Bauchweh, wenn sie dann den Brief kriegt von Anja und sie sagt, ja, leider ist unser Präsident in einem Coup gestürzt worden. Und dann wechselt die Stimme zu dieser bösen Männerstimme im Sinne von, ja, aber jetzt werden wir regiert von unserem General Krull, Heil Krull. Da, alles Liebe, dein kleines Mädchen.
Das Mädchen. Dein kleines Mädchen.
Das ist, ja.
Ja, das ist auch so ein Ding, das passiert ja wirklich nur in einem Nebensatz.
Hm?
Und hat auch einfach keine Bedeutung für die Folge. Aber es ist so bitterböse und so nachhallend.
Ja, ich finde, nachhallend trifft es ganz gut, weil du denkst irgendwie noch so 30 Sekunden später immer noch über diesen Spruch nach, obwohl da gefühlt schon wieder 5 Szenen passiert sind.
Das ist ein Kunstwerk, was die Simpsons ganz oft machen.
Hm?
Ganz oft werden Gags, die ganz bitterböse sind, einfach in Nebensätzen erwähnt und haben auch auf die davon betroffen sind, wenig später keine Wirkung mehr.
Ja.
Und das ist natürlich, da kann man viel reininterpretieren. Weil da kann man schon sagen auch so, yo, ist der Witz oder ist das Problem, sind die Menschen so, dass sie Probleme, auch wenn sie schlimm sind, sie schnell ignorieren, weil sie dann halt davor geschützt sind? Also, dass die Reaktion darauf, kann man sagen, natürlich, das würde auch die Serie behindern. Also das würde halt natürlich, wenn man jetzt sich an jedem Problem aufhängen würde, hätte man gewisse Freiheit nicht mehr für Gags, weil man muss dann sich auf alles konzentrieren, deswegen Quatsch. Mhm. Aber man kann das auch in eine andere Richtung deuten. Und das macht es irgendwie auch spannend, weil es ist ja so bitterböse, dass man es ja eigentlich nicht ignorieren kann. Und man merkt zumindest als Zuschauer, wie das einen mitnimmt. Und wie man dort merkt so, oh, das ist jetzt aber schon dolle.
Aber das ist vielleicht auch so ein Stück weit das, was die Simpsons, finde ich, so gut machen, was ich auch teilweise so bei Pixar-Filmen sehe, aber in einer ganz leichteren Variante, dieses humormäßig alle Altersklassen bedienen können. Weil das war ein Witz, den habe ich als Kind als Witz erkannt und fand den als Kind nicht so schlimm, wie ich ihn jetzt finde. Weil du es jetzt ja mit ganz anderen Sachen besetzt und eben auch irgendwie nochmal ganz anders hinhörst. Und dadurch, dass aber die Simpsons sehr oft so machen, dass sie, ich sag mal, was bringen, was irgendwie auch in die Magengrube geht und dann aber direkt die nächsten Gags kommen, ist es ja vielleicht sogar mehr einfach ein Angebot. Du kannst dich da jetzt irgendwie emotional mit auseinandersetzen, dass das jetzt ganz schön hart ist. Du kannst aber auch einfach weiterlachen, wenn du willst.
Ja, voll.
Das ist vielleicht auch sowas, was die Simpsons, glaube ich, sehr, sehr gut können und sehr, sehr oft machen.
Absolut.
Absolut. Ich sehe das hier gerade bei meinen Notizen. Ich würde da vielleicht jetzt einmal kurz drauf eingehen, weil das war eine Folge, wo ich oft die Sprache gewechselt habe, lustigerweise. Weil ich ein paar Ausdrücke weird fand. Also bei Bart diesen Ich bin doch der Jahrhundert-Querschläger, was ich irgendwie super weird fand, was im Englischen ist Ich bin Dennis the Menace, was für mich viel mehr Sinn ergeben hat.
Ja, stimmt. Er sagt, ich bin doch der Querschläger des Jahrhunderts.
Genau.
Ach krass, im Englischen sagt er Dennis the Menace. Eine sehr schöne Referenz auf eine wahnsinnig süße Zeichentrickserie,
die
ich sehr gerne geguckt habe und auch einen guten Film. Mit Walter Matthau als Mr. Wilson.
Den Film habe ich als Kind ja sehr gerne geschaut.
Ja, ja, ich liebe auch Christopher Lloyd auch als böser obdachloser Verbrecher.
Und ich hab das jetzt so ein paar Mal gemacht, wenn es mir nochmal richtig auffällt. Ach genau, hier, zum Beispiel das ist das eine Beispiel noch, dann mache ich da erstmal Schluss. Irgendwann ist ja von Frettchen in die Hose stecken gesprochen worden. Aber dem aufmerksamen Zuschauer oder der aufmerksamen Zuschauerin wird auffallen, dass das keine Frettchen sind, sondern Eichhörnchen. Und im Original sind es auch Eichhörnchen. Und in den Untertiteln auch. Und mich lässt die Frage nicht los, warum haben sie es auf Frettchen geändert?
Also ich finde, Frettchen klingt witziger. Also der Einzige, ich habe das nämlich auch vorhin gemerkt, war so, hä, das sind doch Eichhörnchen. Und dann sagen sie, Frettchen in der Hose. Aber Frettchen in der Hose klingt als witziger als Eichhörnchen in der Hose. Also Frettchen in der Hose klingt einfach nochmal absurder und schöner. Weiß nicht, ob das als Begründung reicht, aber keine Ahnung.
Ich muss sagen,
oder jemand hat keine Ahnung von der Tierwelt.
Die sagen Squirrel, was bedeutet das? Ah, ich glaube Frettchen. Aber ich finde deine Erklärung ehrlich gesagt gut. Und irgendwie auch einfach den Beweis, warum wir diesen Podcast hier zu zweit machen, weil ich glaube, ich hätte einfach noch 3 Tage keinen Schlaf darüber gefunden, warum das jetzt Eichhörnchen und Frettchen und überhaupt sind.
Ja, das ist die Antwort so einfach, Lukas.
Ja, da denke ich leider um 14 Ecken. Was ich sehr schön und spannend fand, weil mir das nicht bewusst war durch das Sprachenwechseln, war, dass ich die Stimme von Sideshow Bob erkannt habe. Und zwar ist das Kelsey Grammer. Der hat Frasier gespielt aus Cheers und Frasier. Und spricht Sideshow Bob immer noch. Und
echt?
Ja.
Ach was,
also zumindest
das ist ja ein geiler Funfact, das wusste ich nicht.
Stand Online-Artikel, nicht, dass sich da irgendwas geändert hat, aber das war das Letzte, also Stand jetzt scheint er den noch zu sprechen. Und dann hat mich natürlich interessiert, wer macht das denn im Deutschen? Und der hat insgesamt 3-mal gewechselt. In der Staffel 5 ist das Ivar Kombrink, der mir ehrlich gesagt gar nichts sagt. Und seit Staffel 19 ist die Stimme von Tingle Tangle Bob Christian Tramitz.
Komisch.
Das war genau meine erste Reaktion, als ich das gelesen habe. Ich war so,
Aber Christian Tramitz ist wahnsinnig wandelbar in der Stimme. Also kann ich es mir schon vorstellen, dass er es macht. Weil er sehr, sehr gut Nuancen einfangen kann. Verschiedene Formen. Das konnten alle 3 der Bulli-Parade immer mit Excellence.
Ja.
Also ein Bulli Herbig, auch ein Rick Cavanian, der schon immer ganz schnell in diese tiefe, dunkle Erzählstimme gehen konnte. Und so, die waren immer wahnsinnig wandelbar in ihrer Stimme, die 3.
Und da passt ja dann irgendwie auch Tingle Tangle Bob sehr gut.
Ja.
Der alte Kultursnob.
Der alte Kultursnob, das ist einfach. Hey, Tingle Tangle Bob ist halt, eigentlich ist Tingle Tangle Bob, wie ist es für dich so, wenn Tingle Tangle Bob auftaucht? Weil ich finde,
Nee, sag mal, also welches Verhältnis hast du zu Tingeltangel, Bob? Weil ich finde, das ist sehr, das kann man nicht einfach in einen Satz zusammenfassen.
Ich muss sagen, ich sehe den total gerne, weil ich den abseits von der Folge auch eigentlich nie gruselig, sondern immer dusselig fand und auch immer noch finde. Und ich liebe halt diese Figur, die sie erschaffen haben, dass er halt so genial und intelligent und, ich sag mal, kulturell weit gebildet ist, aber sich dann halt immer so dämlich von Bart und Lisa übers Ohr hauen lässt, weil er auch teilweise da so eine Hybris mitbringt, weil er sich einfach zu geil findet. Und ich würde jetzt, ja, ich lasse mich mal zu einem Statement hinreißen, ist eine meiner liebsten Simpsons-Nebenfiguren tatsächlich. Okay. Ich finde den einfach immer witzig.
Das finde ich interessant.
Wie ist das für dich so?
Ja, ich finde den immer, also wenn er auftaucht, bin ich so, er hat ja irgendwie sehr, sehr viel gute Folgen zu verantworten. Mhm. Also auch die Folge, die ja davor in der dritten Staffel ist, wo er dann, wo er Dingsy umbringen will, Selma.
Ja.
Das ist auch eine grandiose Folge und er sorgt immer für viele gute Momente. Und ich finde ihn so krass geschrieben, weil der halt, wie du sagst, ne, der ist halt so zwischen diesem, also der hat ja da diese, also auch in der Folge reden wir gleich drüber, die Szene mit den Gartenhaken.
Ja.
So, das ist einfach eine der legendärsten Simpsons-Szenen für mich. Mhm. So, das ist für mich wirklich eine Szene, die kann ich, oder auch generell diese ganz, alles, was passiert auf dem Weg nach, zum Terror Lake, das ist ja alles einfach nur Wahnsinn.
Ja.
Wollen wir das Kaktusfeld fahren? Ja! Nein! Das ist 2-1! Das ist wirklich eine grandiose Szene. Und dass er halt diese Bedrohung von Sideshow Bob, die mir immer schon Angst gemacht hat, weil ich den wirklich auch in dieser Folge, vielleicht ist auch diese Folge vor allem deshalb daran schuld, dass ich den so bedrohlich wahrnehme, ich finde, der ist so super bedrohlich als Figur, aber gleichzeitig ist er halt auch so super vertrottelt und dann hat er ja manchmal diese unfassbare Bildungsebene noch drin. Und er hat ja trotzdem auch Momente, auch in der Folge, wo er so mit Bart bondet.
Ja.
So auf so eine ganz weirde Art. Und wo auch wieder so die Bedrohlichkeit irgendwie, wo diese Bedrohlichkeit vermenschlicht wird. Und wenn er auch im Kino ist und dann einfach noch dieses so, ich kann nicht noch mal ganz kurz anfangen, nein.
Ja.
Das so, er ist ja auch irgendwie trotzdem touchable. Keine Ahnung. Er ist eine ganz komische Figur, die mich zu ganz vielen Emotionen hinreißt. Mhm. Und deswegen kann ich dir kein finales Statement über Sideshow Bob beziehungsweise Tingeltangel Bob geben, weil ich den einfach mal so finde. Und ich finde den krass.
Ich finde aber, du hast...
Also ich finde den einfach irgendwie, das ist eine krasse Figur.
Ja.
Mit einem krassen Aussehen und vom mit den Haaren und das ganze Design und sowas. Ich finde das einfach eine wahnsinnige, ich finde das eine wahnsinnige Figur. Und eine der, neben Mr. Burns, wahrscheinlich die größte Bedrohung in den Simpsons.
Ja.
Auf lange Sicht.
Glaube ich auch. Vielleicht noch Dr. Nick aus Fahrlässigkeit, aber sonst auf jeden Fall.
Hallo Dr. Nick!
aber ich finde das super, weil das ist mir gerade eben erst so bewusst geworden, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Beziehung Sideshow Bob und Bart ist ja so eine der wenigen, die über die 30 Staffeln doch so ein bisschen was wie eine Entwicklung hat. Weil was du sagst, dieses Bonden, was da ja jetzt teilweise nur kurz passiert, passiert ja in späteren Folgen nochmal viel intensiver auch teilweise.
Ja.
Ich meine, ich muss gerade an die Folge denken, das ist eine spätere Staffel, ist auch keine der starken Staffeln, wo die in Italien sind und Sideshow Bob dann nochmal treffen. Das ist eine der stärksten Folgen dieser Staffel, wo es auch wieder so um dieses Bobs Vergangenheit, Bobs innerer Drang, Bart Simpson töten zu müssen und dann ja doch irgendwie smart genug zu sein, zu wissen, okay, vielleicht ist das auch nicht meine Lebensantwort. Das liebe ich einfach.
Die kenne ich gar nicht.
Können wir vielleicht irgendwann mal besprechen.
Ja, gerne.
Aber ja, es ist, glaube ich, eine der komplexesten Simpsons-Figuren, so wie wir auch gerade drüber reden.
Ja, das ist natürlich auch klar. Das kannst du natürlich auch bei der Masse an Folgen und Staffeln machen. Aber der bringt schon viel mit und ist wirklich nicht als einseitiger Mörder zu betrachten, überhaupt nicht.
Und das, wenn du überlegst, dass er ursprünglich aus dem Trope entstand, dass die so diese Roadrunner-Thematik so ein bisschen reproduzieren wollten mit ihm. Das hat, ich glaube, Al Jean hat das gesagt. Einer von den Creatoren hat das mal gesagt, dass sie so auf die Idee für Sideshow Bob kam.
Okay.
Also er als Wile E. Coyote.
Dass er sozusagen der Coyote ist, mhm, und Bart ist der Roadrunner.
Genau.
Oder die Simpsons-Kinder. Okay. Interessant. Ja, er dominiert natürlich auch ganz stark diese Folge. Mhm. Also die Folge ist natürlich ganz stark. Die besten Gags passieren fast zu größten Teil mit Sideshow Bob.
Ja.
Und ja, auch vielleicht einer der besten Simpsons-Gags aller Zeiten in der Folge. Nämlich Die Bart, die. Was ist, auf was ist das mit ihrem Tattoo? Und dann macht er die Bluse auf, dann steht da Die Bart, die. Und dann sagt jemand Die Bart, die, das ist Deutsch. Und dann sagt jemand einfach den legendären Satz, jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Und das hat sich ja wirklich, glaube ich, uns allen ins Gehirn gebrannt. Ne?
Also sowas von, gleich. Ja. Das habe ich auch super oft referenziert. Das funktioniert in Deutschland natürlich noch wesentlich besser als anderswo.
Ja, klar.
Aber ja, das ist einer der ikonischsten Simpsons-Gags, meiner Meinung nach. Vielleicht auch.
Das ist schon auch der Sideshow-Bob-Gag,
ja, finde ich. Das und die Gartenhaken.
Das sind, und die Gartenhaken, die sind einfach beide in einer Folge. Ja. Also die Gartenhaken, das ist ja, also da ist, ich glaube, das sind dann auch wirklich diese Roadrunner-Momente, ne, von denen man halt, mhm, spricht, weil die ja alle so, die sind ja komplett auf Tom und Jerry angelegt. Also das ist ja überhaupt nichts mehr, das ist ja nichts mehr, was ich irgendwie noch ernst nehmen kann, sondern, und das ist natürlich auch dann diese Rolle, dass er am Ende des Tages einfach trotzdem noch ein Clown ist.
Ja.
Allein, dass er immer diese, er ist so super gebildet und ist so ein krasser Typ, aber er hat halt immer diese Haare. Also das ist ja alles so komplett Nonsens. Und dann kommt diese Szene, wenn die da hinfahren zu diesem Terror Lake und er sich halt vom Auto unten abschnallt und dann einfach gerade total mitgenommen ist, weil sie durch ein Kaktusfeld und Huppel und weiß ich nicht gefahren sind. Und dann einfach diese Gartenhaken-Szene, die viel zu lang geht, wo man auch wieder merkt, wer eigentlich der Urvater von Family Guy ist.
Mhm.
Und dann immer dieses Tsch,
Tsch, du machst das sehr gut nach.
Sideshow Bob schnallt sich von diesem Auto ab und man sieht erstmal nur in seinem Gesicht, dass er anscheinend mehrmals in Gartenhaken tritt. Mhm. Dass immer, wenn er auf die nach oben stehende Seite der Gartenhake tritt, dass ihm dann der Stiel ins Gesicht schlägt. Und diese Szene passiert einmal, die passiert zweimal, die passiert aber dann irgendwie so 15 Mal und es macht, und dann zoomt die Kamera irgendwann raus und siehst halt, dass es einfach mehr von Gartenhaken ist. Und sie machen sich auch irgendwann gar nicht mehr die Mühe, da neue Zeichnungsanimationen reinzubauen, sondern sie lassen ihn einfach 5-mal die gleiche Route laufen, einfach die gleichen Bilder hintereinander und du hörst immer nur dieses
und da habe ich jetzt auch wieder Facts für dich. Weil ursprünglich war da mal, also in der ersten Fassung, war da nur eine Gartenhake. Dann haben sie gemerkt, ist schwierig, wir brauchen ja unsere halbe Stunde Sendezeit. Und dann wurden das mehr Gartenhaken mit der Vorgabe, okay, wir machen es erst witzig, dann ziehen wir es so lange, bis es nicht mehr witzig wird. Und dann ziehen wir es so lange, dass es schon wieder anfängt, witzig zu werden. Für das funktioniert es sehr gut.
Das kann ich nicht glauben, dass das einfach nur aus Füllzeit passiert.
Doch. Und
was?
Ja. Also das war halt ein Produktionsproblem. Ja, die Folge war viel zu kurz und dann haben die ein paar Füllerszenen reingebaut und haben unter anderem in diesem Moment extrem in die Länge gezogen. War und da muss ich kurz referenzieren, das hat mir ein Hörer vom Podcast Die Zentrale zugeschickt. Kelsey Grammer hat aber nur einmal diesen Sound eingesprochen und war dann dementsprechend überrascht, dass er 9-mal gegen diese Hake läuft, weil es immer derselbe Sound ist.
Geil.
Und das liebe ich halt einfach, dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einfach extrem lang, da kriegen wir nochmal locker eine Minute raus.
Das ist ein legendärer, ist für mich die Gründungsstunde von Family Guy.
Mhm.
So der Gag. So, ist ja auch einmal dieses, also hast ja auch dieses, ich will nicht sagen, dass das die Simpsons erfunden haben, dafür kenne ich mich dann zu wenig mit der gesamten amerikanischen Fernsehgeschichte aus, aber in der Folge hast du halt zwei Elemente, die auf jeden Fall später oft benutzt wurden, sei das eine in Scrubs und Family Guy oder halt auch die Szene dann in Family Guy oder dieses lange Gags rausziehen, aber du hast auch da ja diese Rückblende zum Beispiel. Beziehungsweise, nee, keine Rückblende, wo Homer einfach so dumm träumt und es einfach einfach dieses wahllose Rugby-Match beginnt.
Ja,
so.
Ja, wo er hier John Elway beim Super Bowl ist.
Ja, ja. Ich wäre gern John Elway. Und das ist ja auch so geil, dass einfach so eine dumme Szene losgeht, die dann auch zu nichts führt und auch mit diesem so, damit steht es 7-52.
Ja.
So, also einfach Blödsinn auch alles. Aber ja, er ist natürlich, ich finde halt solche Referenzen immer super spannend.
Mhm.
Also so dieses, oder diese Ideen, weil ich finde, da das hat man ja zu dem Zeitpunkt damals noch nicht auf dem Fernsehen gesehen. Und Serien wie Family Guy, die natürlich, also mir kann keiner was erzählen. Und ich habe auch absolut, ich mag Family Guy sehr gern, habe auch viel in meinem Leben schon über Family Guy gelacht. Aber dass Family Guy nicht seine 70% seiner Inspiration ganz tief aus den Simpsons gezogen hat und das einfach dann nur in hart gemacht hat, das kann mir keiner erzählen, dass das nicht die Idee war. Und dass da natürlich auch so ein Stilmittel wie das, diese Wahllosigkeit, dass da natürlich dann auch da so seinen Ursprung mitgefunden hat. Also das waren für mich so zumindest die Momente, wo ich wahlloses Fernsehen oder wahllosen Humor oder auf den ersten Blick wahllosen Humor, so wahllos ist der ja nicht, aber natürlich diesen fehlplatzierten Humor mit Absicht, dass der dass das dort seine Früchte getragen hat.
Ja, also ich bin bei dir. Ich habe jetzt leider nicht den kulturhistorischen Überblick, um zu sagen, die Simpsons haben das erfunden. Aber ich glaube, die haben das auf jeden Fall in den Massenmedien bekannt gemacht, diese Art von Humor. Und auch gerade das über Zeichentrick so zu kommunizieren. Weil so dieses, ich nenne es mal so Adult-Humor-Zeichentrick-Zeug, das ist ja eigentlich alles auch so, also gerade jetzt Family Guy, American Dad und wie es alles heißt, das kam ja alles, nachdem so ein bisschen die Simpsons auch gerade so eine gewisse Krise hatten. Daher, ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Verbindung, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich muss noch, also ich gehe kurz einen Ticken zurück, weil was ich unfassbar fand, war, dass wir ja letzte Folge die Szene mit dem Killerwal hatten, mit dem Orca bei Maus. Und du dann schon erwähnt hast, ja, es gibt da ja auch diesen Moment mit den Pandas und wir das ohne es zu wissen geschafft haben, jetzt direkt bei der Folge zu sein, wo Mo von Lisa angerufen wird.
Ja,
hab
ich mir heute auch gedacht. Ah, oh, ja, und die Panda-Szene.
Dann müssen die Pandas raus, weil die sind uns auf der Schliche. Das habe ich nur geliebt.
Kam nicht über das FBI, sondern kam darüber, dass Lisa versucht halt rauszufinden, wer der Mensch sein könnte, der Bart die ganze Zeit bedroht.
Genau.
Und dementsprechend ruft sie dann bei Mose an, weil sie sagt, naja, du hast ihm halt so viele dumme Sachen, du hast ihm so viele Streiche gespielt, vielleicht ist der das. Und dann sagt die Mose, wir wissen das. Und er sagt, sie wissen das. Und dann machen sie einfach diese Kisten auf und holen diese Pandas raus und machen die Tür von Mose Taverne auf und dann stürmen diese Pandas in Springfield aus. Das ist so dumm einfach. Ah, großartig. Und da sind 5 Minuten in der Folge oder so rum, ne?
Ja.
Und da saß ich auf der Couch und hab einfach nur laut gesagt, ey, das ist einfach, wie kann man so präzise, so zeitlos, so viele gute Gags in einer Serie platzieren? Es wird sich mir einfach nicht erschließen.
Und so. Ich finde, wir haben es heute ja so ein bisschen so irgendwie, was macht die Simpsons eigentlich so besonders, was ich sehr geil finde. Was ich auch irgendwie krass finde, ist, wie oft die in den Nebensätzen so politischen Humor einbauen, aber ohne so eine elitäre Satire-Geschichte zu werden. Also zum Beispiel, das habe ich eben gerade gesehen, wenn sie dann das erste Mal das Gefängnis zeigen für diese Bewährungsanhörung und dann einfach der Untertitel vom Springfield Prison ist Amerikas schnellst wachsendes Gefängnis.
Ja.
Was irgendwie einfach erstmal witzig klingt, aber dann ja irgendwie ein ganzes Fass aufmacht, wenn man sich dann mit auseinandersetzen will. Oder diese Szene, wo Homer von Wiggum erklärt kriegt, dass wenn jemand unrechtmäßig in sein Haus eintritt, er theoretisch alles mit ihm machen darf. Die, was wir in Deutschland irgendwie als dieses Stand Your Ground Law kennen, was eine ganz tolle Erfindung ist. Und was da irgendwie in so einem Nebengag einfach kurz etabliert wird.
Ja, klar.
Das finde ich.
Das werden wir immer wieder, und das haben wir auch schon in anderen Folgen gefunden, und werden wir auch immer wieder finden, weil daran waren sie einfach wahnsinnig gut. Sie waren wahnsinnig gut darin, völlig unaufgeregt politische Statements zu setzen.
Ja.
So, und mit Kleinigkeiten. So, auch der plumpe Einstieg, über den wir ja vorhin gesagt haben, ja, den kann man auch kritisch betrachten. Trotzdem ist es ja eigentlich ein wichtiger Kommentar auf amerikanische Fernsehkultur. So, und wenn man sich jetzt, ich habe heute zufälligerweise davor noch diese neue Britney-Doku gesehen auf Amazon.
Ja.
Und da geht's ja auch ganz viel um Fernsehen in den 90ern und wie irgendwie so ein 92, 93 Britney irgendwie in so einer Kindershow war, so Mini-Playback-mäßig, und dann sagt der Moderator zu den 10-jährigen Mädchen, sag mal, hast du eigentlich einen Boyfriend? So, und dann sagt sie, nee, Jungs sind komisch und bla, und dann sagt er, was ist mit mir? Und jetzt steht halt so ein 50-jähriger, 60-jähriger, ja. 60, mindestens 60 plus Mann und fragt ein 10-jähriges Mädchen, was ist mit mir? Ist man so, Mann. So, das, also Fernsehen war natürlich damals auch sehr, sehr, sehr kritisch. Also, da hat sich viel gebessert, ist immer noch scheiße in vielen Hinsichten, aber es war wirklich wahnsinnig viel Platz für Kritik so. Und damals war aber alles irgendwie lockerer und alles hat man nicht so eng gesehen. Und deswegen war es umso wichtiger, dass die Simpsons in alle möglichen Richtungen einfach immer mal gefeuert haben. So. Ja, weil Delicious von Eddie Murphy, ein Programm, was von vielen immer als eines der besten Stand-ups aller Zeiten gefeiert wird, das ist ein einziger homophober Abgesang. Und ich habe da ein riesengroßes Problem mit, dass es so ist. Und ich verstehe natürlich auch, ja, er hat kein Blatt vom Mund genommen und bla, und das war halt irgendwie sein Humor, aber ja, aber ist heute nicht mehr gut guckbar. Das ist halt heute für mich ein Problem. Und ist ganz gut, dass da, wo wenig Kritik passiert ist oder muss ja nicht immer gleich, ne, man muss ja nicht immer gleich rufen, Cancel Culture, alles abblasen, aber so einfach mal zu sagen, das ist nicht so cool oder das ist nicht so gut oder sowas, ohne immer gleich in die Extreme zu auszuweichen, weil das gibt nicht nur schwarz und weiß, so wir lassen es durchgehen und wir lassen es nicht durchgehen, sondern sagen so, das ist schon, das kann man auch mal durchgehen lassen und man kann das auch im Rahmen seiner Zeit betrachten, aber so ein paar Sachen sind nicht so geil und müssen nicht so verromantisiert werden, wie man es manchmal tut. Und die Simpsons haben auch Fehler gemacht, da braucht man überhaupt nicht drüber streiten, da werden wir auch noch zu Folgen kommen, wo auch mit Sachen wie Homosexualität oder sowas manchmal ein bisschen zu doof umgegangen wird, zu witzig, zu meiner Meinung nach zu entblößend, keine Ahnung.
Ja,
ich finde jetzt gerade das richtige Wort, aber einfach nicht respektvoll genug.
Das finde ich ist ein sehr guter Ausdruck. Das finde ich ist ein sehr guter Ausdruck.
Ja. Nicht respektvoll genug. Aber sie haben auch trotzdem, sie haben auch einfach schon sehr, sehr viel Statements gesetzt. Und das muss man denen einfach hoch anrechnen. Also die ganze Polizei auch, die ganze Polizeiarbeit von Wiggum, auch in der Folge wieder und sowas, so, kann da nichts machen und so. Und das haben wir ja 100-mal bei den Simpsons. Das ist ein sehr, auch immer noch zeitgemäßer Kommentar. Auf gewisse Sachen und gewisse Probleme. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut. Und da, ich glaube, das hat einem auch vielleicht, also ich glaube, als mir als Kind, der einfach sehr, sehr viel Simpsons konsumiert hat und sehr, sehr viel von diesen guten Staffeln, der die wirklich gefressen hat wie nichts anderes, muss auch sagen, ich glaube, das hat auch trotzdem meinen moralischen Kompass immer ein bisschen mit eingestellt. Ne? Also das ist gar nicht so schlecht gewesen, dass das alles so war, wie es da war, weil einfach vieles da mir auch einfach klar wurde, so, yo.
Glaube ich auch.
Das leitet dich in die richtige Richtung.
Würde ich so für mich eigentlich auch unterschreiben. Ich glaube, der Vorteil, den die Simpsons halt haben, ist, dass sie oft immer, ich sag mal, eher so konservative, rückschrittige Positionen angreifen, die dann damals für krasse Aufschrei gesorgt haben, die für uns aber einfach, ich sag mal, gute Gags sind oder irgendwie auch richtig moralisch platziert sind. Und dass die zwar auch so ein bisschen dieses Ding hatten von wegen, du hast jetzt kein Blatt vor den Mund nehmen genannt, aber irgendwie doch dafür, dass sie auch noch ja teilweise extrem älter sind, einen besseren Kompass hatten als manch andere Sendung und als manch andere Akteure. Wie du schon sagst, die sind nicht von Kritik frei, aber ich finde, ich habe bei den Simpsons nie so dieses ultraschlechte Gewissen, das abzukulten. Weil ich merke, okay, die sind halt, klar, immer noch fehlbar, aber da sind so viele gute Sachen passiert und so viel, was du irgendwie sagst, wie du schon sagst, was auch moralisch einfach gutes Statement ist. Was eine gute Kritik ist an bestehenden Systemen, die es immer noch gibt. Finde ich das einfach stark. Und ich finde, wie du schon sagst, in der Folge sind es halt oft eher die Nebensätze, die sich da so stark für machen, wie die Szene mit Wiggum, der nicht mal weiß, dass es verboten ist, Morddrohungen auszusprechen. Und die machen die Simpsons einfach zu was Besonderem.
Absolut. Absolut. Hast du noch andere Lieblingsszenen in der Folge?
Ich guck gerade, also ja, auf jeden Fall. So schnell kommen wir aus der Sache nicht raus. Ich finde tatsächlich den Moment sehr spannend, über den würde ich gerne noch reden, wo sie dann schon in Terror Lake sind und wo wir Tingle Tangle Bob dabei sehen, wie er den Mord an Bart vorbereitet. Weil ich das eine unfassbar smarte und gut gemachte Szene finde. Weil er ja im Bates Motel, was eine schöne Psycho-Referenz ist, sitzt und plant, wie er Bart den Bauch aufschlitzen will. Und dann hast du diesen Cut und siehst, wie die Tür bei Bart aufgeht. Und das Erste, was du siehst, ist dieses Messer. Und dann ist es am Ende ja nur Homer, der reinspringt mit dem Fleischermesser, weil er Bart Kuchen bringen will. Aber du hast wirklich so einen Übergang, wie du es auch bei einem Horrorfilm oder bei einem Thriller machen würdest. Weil du kurz diesen Moment hast, ist das jetzt schon Bob? Hat man jetzt das einfach, weißt du, vom Plan in die Tat umgesprungen und daraus dann einen Gag zieht. Das finde ich ja unfassbar stark. Fand ich ein sehr gutes Beispiel dafür, warum ich die Simpsons einfach grandios geschrieben finde.
Und dann auch dieser Gag so viel doll überreizt wird mit dem, naja, dass er halt erstmal sagt so, ja, ich habe viel Kuchen gemacht, willst du ein Stück von dem Mess noch lecker warm? Und dann kommt er 2 Minuten später wieder rein mit einer Eishockeymaske. Da habe ich eigentlich schon meine neue Kettensäge, meine Eishockeymaske gezeigt. Obwohl natürlich auch mit Horror-Klischees gespielt wird, aber ja, das ist alles, das ist auch eine sehr, 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 sehr schöne Szene. Ich würde gleich nochmal auf das Ende generell kommen, weil da kannst du bestimmt, hast du bestimmt wieder irgendeinen Fun-Fact über dieses Musical.
Du, ich hab da ein bisschen was mir rausgesucht, aber ich habe tatsächlich am Ende nochmal einen Fakt, der die ganze Folge betrifft, der auch, ich finde, im Gedenken an Sideshow Bob dann nochmal an Hochkultur wirft. Also ganz am Schluss habe ich noch was. Okay. Ja, aber das, also, wie gesagt, hast du vorm Ende noch was oder wollen wir direkt ins Ende gehen?
Nee, ich hab noch eine Szene, die wir so vorhin übersprungen haben, die aber auch, ich sag ja mal so, viel, viel wichtige Zitate oder Wörter haben es ja irgendwann aus den Simpsons in meinen alltäglichen Sprachgebrauch gebracht, geschafft. Und dort ist auch was, und zwar als Bart so unsicher ist und Lisa sich dann, nee, Milhouse, sich dann auf dem Schulhof umhört und sagt, na, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich habe mich mal umgehört, die Mädchen wollen dir die Hose runterziehen und die Jungs haben vor, dich Fetti, Fetti, Fett, Fett zu nennen. Und Fetti, Fetti, Fett, Fett ist ein Begriff, der hat es irgendwie in mein Leben geschafft. In meiner Jugend, also es gab damals einen Typen auf der Schule, Dave. Dave war so ein Kerl, der hat das immer zu mir gesagt. Und Dave war halt so ein ganz hagerer, der sah eigentlich aus wie ein Gockel, aber er war so ein hagerer und irgendwie immer große Klappe und deswegen die Mädels fanden den immer irgendwie gut und der war immer sehr selbstbewusst und auch sehr reiche Eltern und so, ne? Und Dave hat damals einfach, war immer so ein Großmal auf dem Schulhof. Und irgendwie war Dave und ich waren so ein bisschen befreundet, aber auch, es war auch eher immer so ein bisschen so ein, naja, Max hat da viele Sachen, die man sich ausleihen kann. Der hat oft für zu mir Fetti, Fetti, Fett, Fett gesagt. Deswegen ist es tatsächlich erstmal ein Trauma-Begriff in meinem Leben. Weil er mich damals damit oft beleidigt hat. Krass. Immer wenn ich gesagt habe, das finde ich nicht cool, sagt er, so ein Simpsons-Zitat. Das hat er schon in der 7. Klasse gemacht. Auch gar nicht dumm, aber trotzdem auch so, wow. Also er hat ein Simpsons-Zitat wohl hier genutzt, um mich zu mobben.
Auch nochmal grauenvoll, weil er was du liebst, gegen dich verwendet.
Ja, ja, was absolut. Und das später ist es aber dann immer wieder mal, also es hat es dann irgendwann, sage ich mal, meinen positiveren oder ironischeren Wortschatz, wenn man selber mal so, oder wenn jemand gesagt hat, hast du irgendwas gehört, dann habe ich gesagt, naja, ich habe nur gehört, sie wollen dich Fetti, Fetti, Fett, Fett nennen. Und das hat immer mal so, das ist einer dieser absurden Sätze aus den Simpsons, wo Leute sagen, ja, so ganz in der Form war das nicht in meinem alltäglichen Sprachgebrauch geschafft. Aber mir ist immer mal so, Fetti, Fetti, Fett, Fett ist was, was ich auch nicht vergessen kann.
Ja.
Und dementsprechend sind damit auch in dieser Folge wieder wahnsinnig viele Zitate drin, die irgendwie wichtig sind und keine Ahnung. Ich finde das, da gibt's ja noch dann haben wir noch die Debatte-Szene und sowas, weißt du, das sind halt so Sachen, das ist dann schon irgendwie krass, so, dass man, wie viel da für einen selber irgendwie rausspringt. Ja. Eine Szene, die ich auch sehr mag, weil sie einfach komplett, also weil sie wirklich auch, die ist wieder so fast schon Roadrunner-esque albern, auf eine andere Art und Weise, ist so, wenn Sideshow Bob mit dem Eiswagen durch die Stadt fährt und sagt, folgende Leute in der Nachbarschaft werden nicht umgebracht. Ned und Maude Flanders. Ach, das ist aber nett. Vielen lieben Dank.
Ja.
Homer Simpson, Marge Simpson, Lisa Simpson, das kleine Baby Simpson. Keine weiteren Namen. Und das ist einfach nur so ein kompletter Quatsch einfach. Aber das auch so, ja, das zeigt dann auch manchmal so, wie dumm humormäßig mit dem doch bedrohlichen Zeitsprung umgegangen wird. Keine Ahnung. Die mag ich auch irgendwie sehr gern, weil die wirklich ist so an den Haaren herbeigezogen, die Szene. Also das ist wirklich so, warum ist die da drin? Aber
ja, vielleicht ist das auch wirklich so ein Beispiel nochmal für dieses Mentalitätsding. Von wegen, ja, die Szene ist ein bisschen verrückt, aber was wollen sie machen? Uns feuern? Weil ich lieb die Szene aber auch. Ich finde den Moment auch toll, wenn Homer sich dann erst so freut, weil er ja nicht umgebracht wird.
Ja, voll. Und dann zu Bart rennt und sagt, hey, aber dann geht das, aber dann, keine Ahnung. Was auch so eine infantile Szene ist in der Serie, die auch so auf dieses nackt, also ein sehr, meiner Meinung nach schon fast nackte Kanone-Zitat ist. Und natürlich auch ein absolutes drüber Sideshow Bob ist wirklich nur Tom und Jerry Roadrunner-Material, ist, wenn sie in der neuen Stadt sind, in Terror Lake, und er dann sagt, Bart, hallo Bart. Und dann Sie guckt, bat ja schreiend auf die alte Frau und er hängt dann wieder unten mit dem Gürtel unterm Auto.
Hier unten.
Seilt sich dann ab und sagt, das ist doch ganz normal, das soll niemand auf der Straße liegen sehen. Und dann läuft diese Parade über ihn drüber. Und das ist ja so ein Ding, das ist ja wirklich so Looney Tunes Humor. Also das ist einfach nur komplett dumm.
Weil er ja auch irgendwie von 5 Elefanten überrollt wird und das Thema der Parade ja dann ist, Hannibal überquert die Alpen. Und das...
Das ist einfach nur fantastisch. Ja. Und natürlich auch eine tolle Szene, die auch wieder die Dummheit von Huma unterstreicht, ist die, wenn sie mit ihm üben wollen, dass er Huma Thompson heißt.
Ich werde ihn jetzt auf den Fuß treten und sagen, hallo, Herr Thompson. Dann sagen sie auch hallo.
Ich glaube, er meint sie. Ey, das sind wirklich... Da sind wirklich legendäre Momente drin und halt nicht nur wieder 2, sondern halt so 10. Und das ist irgendwie so krass. Also jetzt auch, wenn wir mit diesem Podcast immer in diese Deep Dives gehen und dann so uns reinfuchsen und da nochmal wirklich drauf gucken. Und ich habe irgendwie gedacht, so ja, wahrscheinlich bestimmen so 5 Simpsons-Zitate mein Leben, aber das ist halt nicht so. Nee. Das ist halt viel mehr und es sind so viel mehr grandiose Gags und es ist wirklich allein Folgen einzeln zu besprechen, lohnt sich so, weil du niemals in einem anderen Podcast, wo du sagst, wir behandeln jetzt mal, wie wir es bei Nukular oder bei Autokino gemacht haben, wir behandeln jetzt mal allgemein das Thema Simpsons. Wie willst du das alles fassen können?
Du wirst halt zwangsläufig immer was vergessen und immer was irgendwie auslassen müssen. Ja. Das müssen wir so halt nicht.
Glaube ich, ne? Wir haben auch schon bei Folgen, über die wir im Detail gesprochen haben, manchmal Gags vergessen. Hm? Einfach weil so viele sind und weil es auch so viel Gute sind und weil sie so zeitlos sind. Und weil einfach 80% der Gags einfach noch problemlos heute funktionieren. Und das muss man dem allem so hoch anrechnen, weil es einfach so wenig gibt von der Sorte. So, ja. Und ich gucke so viel Sachen von früher und, ne, also ich meine, ich bin ja wirklich bekennender Two and a Half Man Fan. Ich weiß, das können Leute nicht verstehen und das muss ich auch selber nicht verstehen und das ist auch okay, aber es ist ja trotzdem, Two and a Half Man hat jetzt 15 Jahre auf dem Buckel ungefähr. So. Und ich gucke da manchmal drauf und bin so, das geht nicht. Oder Two Broke Girls, noch viel jünger.
Ja.
Geht nicht. So. Friends. Vieles auch schwer gealtert. Scrubs teilweise. Friends teilweise sehr schwer gealtert. Scrubs teilweise sehr schwer gealtert. Scrubs natürlich unschuldiger, aber auch, ich meine, sie haben auch 2 Folgen wegen Blackfacing raus, so. Verstehst du?
Ja.
Und alle Serien haben solche Probleme und die Simpsons kommen da sehr gut davon. Und das trotz dieser wahnsinnigen Menge an Zeug, dieser wahnsinnigen Kritik. Und das muss man als Gesamtwerk schätzen, dass wie gut und präzise und über alles das geschrieben ist. Ich habe gestern Abend, es gibt eine neue Sendung, die heißt
LOL abgekürzt, ne?
Last One Laughing.
Ja.
Ne? Eine neue Serie von Amazon Prime, die sehr witzig ist. Die sehr, sehr witzig ist. Es geht darum, dass 8 Comedians in 6 Stunden in ein Haus gesperrt sind und dürfen nicht lachen. So, und jeder bringt natürlich Zeug mit. Und hast du es geguckt?
Nee, ich hab mitgekriegt, dass es dir ganz gut gefallen hat. Aber ich kannte die Prämissen nicht.
Und die dürfen nicht lachen. Und das ist so ein Relikt aus alten Tagen, nämlich Mirko Nonchef ist dabei. Was ich sehr, sehr, sehr schön wiege. Wiegald Boning ist dabei, Streter ist dabei.
Ach, meine Güte.
Kebekus und so weiter und so fort. Und Teddy Comedy ist auch dabei. Und Teddy Comedy fand ich in dem Ding wahnsinnig. Also die ersten 2 Folgen sind jetzt draußen. Ich glaube, es gibt insgesamt 6 Folgen. Über jede Stunde immer eine Zusammenfassung. Und ich habe jetzt die ersten 2 Folgen geguckt, die da sind. Und finde die wahnsinnig witzig. Und hab mir dann, weil ich Teddy Comedy da so zu schätzen wusste in dem Ganzen, habe ich gesagt so, es gibt ja von dem auch ein Netflix-Special und das gucke ich mir jetzt mal an. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann, der spielt in der, ich glaube in der Max-Schmeling-Halle in Stuttgart und guckt da so drauf und es ist ausverkauftes Haus, es sind dort, keine Ahnung, 7.000, 8.000 Leute und ich finde ihn wirklich, ich mag den. Ich mag den wirklich gern. Ich habe keinerlei Aversion gegen Teddy Comedy, überhaupt nicht. Und ich gucke dieses Programm und sage, das ist das Schlechteste, das ist wirklich, ich verstehe das nicht. Also ich gucke da 15 Minuten, habe dann ausgemacht und habe aber nochmal weiter durchgeklickt und dachte, das muss doch irgendwann besser werden. Und immer wenn ich reingeklickt habe, wurde es noch schlechter. Und dann war ich so, das geht nicht. Und dann gucke ich heute 5 Minuten Simpsons von einer Folge, die ich schon 5.000 Mal gesehen habe und sag so, wie weit kann eigentlich die Definition von Humor auseinandergehen? Hm. Also wie weit sind die Platten auseinander? So, das ist ja wirklich unfassbar, wie man es einfach irgendwann in den 90ern geschafft hat, ein so unfassbares Monster, ein zeitloses Monster, mit dem man noch in 40 Jahren reden kann, zu schreiben und halt ein Programm zu sehen, wo einfach jemand, wo 8000 Leute die ganze Zeit über Sachen lachen, die nicht witzig sind, mhm. ne? Aus meiner Sicht, aus meiner subjektiven ja. Wahrnehmung. Aber das ist halt krass und ich glaube, mit all dem, was auch momentan so im Comedy passiert, und es passiert natürlich nicht nur Schlechtes und so, um Gottes Willen, viel Gutes auch gesehen mhm. und Sachen, über die ich sehr lachen kann und nimm so ein Andy Samberg oder sowas, ja. ne? So viel gute Comedians, die wir draußen haben oder Jim Jefferies oder was weiß ich, geht durch alle, John Mulaney. Mhm. Aber das hier ist schon die ganz hohe Kunst und die muss man einfach ehren. So, man muss einfach ehren, wie zeitlos diese Scheißserie geschrieben ist. Das ist einfach nicht normal. Und das ist auch nicht üblich in der Fernsehwelt. Und das wird einem natürlich jetzt mehr bewusst als vor 15 Jahren, weil da war es noch jünger, da hat man gedacht, da hat man über sowas eh noch nicht so nachgedacht. Aber jetzt, wo so viel wird gecancelt, so viel wird schwieriger, so viel Sachen kann man nicht mehr wirklich gucken. Und da stehen die einfach wie ein fucking Flaggschiff und sind immer noch die Comedy-Götter seit 25 Jahren. Und das finde ich nur irre.
Ja, unterschreibe ich jetzt einfach so, weil da kann ich nichts ergänzen.
Sorry für den langen Monolog.
Nee, du entschuldigst dich immer für deine Monologe. Und ich habe mit denen kein Problem. Und dann haben es die Zuschauer und Zuschauer, ne? Willkommen bei unserem Videoformat.
Die HörerInnen meinst du?
Genau, die HörerInnen. Wahrscheinlich auch kein Problem mit. Weil du das auch immer gut dann auf den Punkt bringst. Und wie gesagt, ich unterschreibe das genau so. Ich habe jetzt zwar das Stand-up von Teddy Comedy nicht gesehen, aber den Grundgedanken teile ich auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, es passiert super viel in Comedy. Diese Frage, über was macht man eigentlich Witze und wie schafft man es tatsächlich auch mal Witze zu machen, ohne nach unten zu treten, um es mal so kurz zu sagen. Mhm. Und irgendwie hast du das Gefühl, als wären die Simpsons, auch diese alten Simpsons-Folgen, schon Teil dieses Dialogs gewesen, obwohl das da noch überhaupt kein Thema war. Da waren diese ganzen, ich sag mal, billigen Witze auf Kosten von irgendwelchen Gruppen wesentlich verbreiteter und wesentlich unkritischer gesehen. Und trotzdem wird sich da sehr selten drauf berufen.
Ja, total.
Und das liebe ich sehr an den Simpsons. Das ist einfach ein guter Comedy-Einfluss für Menschen.
Ist für mich wirklich, wenn du mich fragst, was der wichtigste Comedy-Einfluss meines Lebens ist, dann würde ich neben Badesalz, wo die Meinung auch natürlich nochmal sehr privat getrieben ist, weil mein Vater einfach Badesalz ist, so 50% davon.
Hätte ein bisschen gelacht, wenn du jetzt Mundstuhl sagst.
Ja, 50% davon ist, dann, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber die Simpsons sind wirklich so, das prägt mich so krass. Und wenn ich das jetzt gucke, dann bin ich auch so stolz, dass es halt das war. Weil ich mir denke so, yo, du hast schon so jung begriffen, wie krasser Humor funktioniert und dass das witzig ist. Und das ist schön.
Das ist auf jeden Fall. Ich bin gerade nur so halb da, weil ich habe eben so überlegt, okay, wenn ich es zusammenfassen würde, wären es bei mir die Simpsons, Scrubs und die ersten Programme von Michael Mittermeier.
Ja, Sepp aber auch tatsächlich. Ne?
Ey, das war also, halt unfassbar. Also
Sepp war, das ist ein ganz tolles Programm gewesen. Auch wahrscheinlich heute ein, zwei Sachen, so wo man sagt,
ich bin gerade so ein bisschen neugierig, ob das noch geht.
Ja, auf der anderen Seite, ne, klar, man muss auch immer ein bisschen gucken, wann, was, wie gemacht wurde und was sonst so drum los war. Und ich glaube, Mittermeier war eine, klar, da ist auch bestimmt wieder irgendwas, wo dann Leute auch sagen, das ist aber schwierig, canceln! Aber ich glaube, dass es kein cancelbarer Künstler ist und kein cancelbares Programm, sondern dass das eigentlich einigermaßen gut gealtert ist.
Ich glaube tatsächlich auch. Ich habe das vor ein paar Jahren mir mal wieder angeschaut, aus einer Laune raus. Und da hat es noch gut für mich funktioniert. Ich finde das nur immer ganz spannend. Das hatte ich tatsächlich, können wir sogar jetzt auf die Folge hier zurückführen. Manchmal merke ich halt so, da hat sich mein Humor ein bisschen verändert. Diesen Spruch mit Selma, wo es so drum geht, seien Sie ehrlich, wer in diesem Raum würde diese Frau nicht sofort umbringen wollen oder so.
Ja.
Den fand ich heute einfach ehrlich gesagt nicht mehr witzig. Irgendwie fand ich den unangenehm, weil ich da irgendwie zu viel Involvement drin hatte. Den fand ich früher witzig. Das macht jetzt diesen Moment nicht direkt verurteilbar. Aber ich finde das dann immer spannend zu sehen, so okay, wie entwickelt sich da auch irgendwie so mein Humorverständnis? Worüber lache ich sehr gerne, worüber nicht mehr so gerne? Ich finde, das kann man auch immer mal wieder so reflektieren.
Ja, das ist, gehört ja auch, also unsere Entwicklung gehört ja auch absolut dazu, so, dass man da auch, das ist auch richtig so. Hm? Ich habe den Witz auch gesehen, war so, boah.
Ist halt auf keinen Fall der stärkste
Gag
der Folge.
Den fand ich mal witziger, als ich 17, 16 ja. war, so. Aber das ist ja auch gut.
Hm?
So. Und zeigt auch immer, dass der moralische Kompass sich vielleicht dann an den richtigen Stellen gedreht hat.
Ja.
Im Übrigen, ich glaube, Sept, weil du es gerade angesprochen hast, ich glaube, Sept ist das, ich würde mich vielleicht so weit aus dem Fenster lehnen damit, aber ich glaube, Sept ist vielleicht das Wichtigste, also man sagt ja immer so, wenn Delirious das Stand-up war für den amerikanischen Comedy von Eddie Murphy, dann würde ich sagen, Sept ist das wichtigste Comedy-Programm, was Deutschland, das wichtigste Stand-up-Programm, was Deutschland je hatte.
Ich würde mich mal vorsichtig mit aus dem Fenster lehnen. Würde ich, glaube ich, so unterschreiben.
Also mir fällt keins ein, wo ich sage, so, das war, weil das so, ich auch ein ich glaube, man kann dann immer bei Comedians mal ein paar Momente benennen oder so, aber was so konsequent und was alle so auswendig konnten und wo alle so involviert waren, das ist schon, Sepp von Mittermeier war schon richtig, richtig groß und so. Und auch Ingo Appelt und sowas, der damals auch sein erstes Programm hatte und sowas. Oder sein erstes Großprogramm hatte, weil er auch mal viel bei RTL war und so. Das sind alles trotzdem Leute, die haben...
War eine wichtige Zeit für deutsche Comedy.
War eine wichtige Zeit für deutsche Comedy, aber Mittermeier war meiner Meinung nach damals der absolute Chef. Und Sepp war allem erhaben. So, das war eines der besten Programme, die je geschrieben wurden. Vielleicht das beste Stand-Up-Programm in Deutschland, das würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Wir kommen auch gleich zurück zur Folge, aber was mir gerade aufgefallen ist, was ich sträflich vernachlässigt habe, Bully-Parade, für mich massiver Einfluss, auch in der Zeit. Die vergesse ich, glaube ich, nur, weil alles, was so dann danach kam an Filmen und so, alles halt nicht mehr dieses Gefühl reproduzieren konnte, was ich hatte mit Bully-Parade.
Nee, aber trotzdem alles irgendwie coole Comedians. Hm? Wie gesagt, Rick Avanian jetzt auch in dem Haus dabei, macht das super. Bully moderiert das Ganze und Bully auch immer noch einfach ein Sympathieträger, immer noch eine Bank.
Ja, auch ein guter Filmemacher mittlerweile einfach, ne?
Ja, absolut. Also Bully habe ich einfach auch immer, ich liebe einfach Künstler und Comedians, die einfach irgendwann begriffen haben, dass es weitergeht.
Mhm.
Und nicht immer nur auf, yo, ich habe mal diese Rolle gespielt und sowas. Und die hätten auch noch 20 Jahre können sie noch dastehen, die Kastagnettenbrüder machen. Aber, und nochmal so, soll ich nochmal aufhalten? Aber es hat sich halt irgendwann, also das ist ja zum Beispiel auch gerade so, wenn man jetzt, Periode 1 ist jetzt auf, allein ist der Film Periode 1 heißt. Und dass der ist jetzt auf Netflix. Der war gestern auf Platz 9 in den Netflix-Charts. Und dann habe ich den gestern Abend mal so ganz kurz so angemacht und habe ich so durchgeklickt. Dann war ich so, ey, das ist einfach ein Drecksfilm. Ja. Ich hasse den. So. Und Schuldes Manitou war so ein Film, den habe ich ja geliebt.
Mhm.
Ja. Schuldes Manitou, auch für mich eine wahrscheinlich der wichtigsten deutschen Komödien. Auch da wieder die gleiche Diskussion wie immer. Aber ich glaube, der war sehr prägsam für deutsche Comedy und für deutsches Kino-Comedy, weil er auch ein anderes Level hatte, weil er sich angefühlt hat wie ein... Schuldes Manitou hat sich damals für mich als erstes Mal im Kino angefühlt wie ein Hollywood-Film und nicht wie ein deutscher Film.
Weil sie auch so ein bisschen diese, ich nenne es mal so eine amerikanische Sketch-Dynamik über einen Langspielfilm gezogen haben und das finde ich halt mega
voll
geil.
Genau das. Und das war einfach, die waren in vielen Hinsichten, waren die Bully-Paraden-Jungs Pioniere.
Mhm.
So, das muss man ihnen einfach lassen und deswegen schätze ich die alle. Rick Avanian ist ja auch inzwischen ein guter Freund von meinem Papa und das ist übrigens eine sehr schöne Anekdote zu Rick Avanian. Die möchte ich noch ganz kurz auf dieser Stelle, die ist nämlich sehr frisch, die Anekdote, die möchte ich aber mit auf den Weg geben. Rick Avanian dreht gerade einen Film in Berlin und hängt deswegen, natürlich, wenn man ja einen Film dreht, ist man ja gerade dann, man wird dann sozusagen getestet und alle, das ganze Team wird getestet und wirst du ja eingefärcht.
Genau.
Also du bist ja dann quasi abgeschottet vom Rest der Welt, weil dann das damit halt alle dort ein normales Leben als normales Drehteam leben können. Und da sind auch andere Leute auf dem Gelände und es gibt einen Bunker, von dem man sagt, da ist jemand Besonderes drin, der gerade für einen ganz besonderen Film beziehungsweise den vierten Teil eines Films gerade trainiert wird, körperlich. Und dann sitzt Rick draußen mit einem der Techniker in der Pause und man ist halt irgendwie sonnig und sie essen eine Kleinigkeit und jeder guckt aufs Handy und dann läuft jemand von links, kommt jemand vorbeigelaufen und eine große Person. Und Rick guckt aufs Handy und realisiert halt gar nicht, wer das sein soll. Und der Typ neben ihm sagt die ganze Zeit, Rick. Und Rick reagiert nicht und checkt gar nichts. Irgendwie so in sein Handy versunken und schreibt mit seiner Frau und keine Ahnung. Und dann hört er nur so ein Hello. Und die Person geht weiter. Und der andere, Rick. Und Rick irgendwann so, was ist denn? Und guckt hoch und sieht nur noch einen Schatten davon laufen. Ein großer, dunkler, mit halb schwarzen langen Haaren erschatten. Und dann sagt er, naja, du wurdest gerade von Keanu Reeves gegrüßt. Und dann ist einfach Keanu Reeves, der gerade anscheinend für die Dreharbeiten von John Wick 4 vorbereitet wird, von ganz krassen Jungs, was die Kampftechnik und sowas angeht. Der ist da gerade anscheinend in irgendeinem Studio eingefercht und die machen da gerade die krassesten Sachen und keine Ahnung und alles komplett unter Verschluss und ist mal eine Runde spazieren gegangen, der Keanu, und hat mal ganz kurz Rick Cavanian gegrüßt, der es nicht geschnallt hat. Und das finde ich, das macht mich so rasend.
Ey, das ist ein Moment, der wird mich mein Leben lang verfolgen.
Ey, hab ich auch gesagt. Die Geschichte hat mich so wütend gemacht beim Hören, als wäre es mir passiert. Hm? Ich war wirklich so, oh Gott, wie kann man, oh
ich
Gott.
Ich hab grad so richtig so einen Stresspuls in der Brust.
Ja, ja.
Alter, das geht doch nicht.
Das ist genau das, ey. Jetzt habe ich eine Geschichte gespoilert, die mein Vater mir tatsächlich im Podcast erzählt hat. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, aber ich muss da nochmal hier erwähnen, weil ich es einfach ist einfach einen krassen Fakt finde, dass einfach jemand, den ich kenne, von Keanu Reeves gegrüßt wurde.
Und nicht drauf reagiert hat. Auch ein Power-Statement.
Keanu Reeves ist einfach für mich einer der Götter. Mhm. So. Und das ist für mich ganz schlimm. Das ist für mich ganz schlimm, diese Nachricht. Naja, gut.
Einer der wenigen Schauspieler,
die grüßen.
Ich würde auch zurückgrüßen.
Keanu, wenn du mal unseren Podcast hörst, wir würden grüßen, ne? You're breathtaking.
Diese Vorstellung, dass jetzt irgendein Techniker aus diesem Team bei Keanu den Podcast hier hört. Ich denke, ich glaube, die Connection kriege ich nicht hin.
Keanu Reeves, gelbe Leute grüßen. Naja, ich esse dann mal mein Sandwich weiter.
Verrückte Gedanken haben diese Leute.
Ja.
Ach ja.
Jetzt habe ich aber alle Geschichten erzählt, Lukas.
Ey, ich glaube tatsächlich, der Podcast von dir und deinem Vater hat noch mehr Geschichten zu bieten. Ich glaube, wir gehen jetzt aber ans Ende dieser Geschichte hier, wo es ja dann nochmal die große Musical-Einlage gibt, die ich hinreißend finde. Und das Ding ist ja, die ist ja auch musikalisch gut. Die ist im englischen Original musikalisch noch viel besser, weil Kelsey Grammer einfach ganz gut singen kann auch. Da wird so ein bisschen ein Trope etabliert, und zwar, dass Sideshow Bob halt ein großer Fan von Gilbert und Sullivan ist. Das sind die beiden, ich nenne es mal Komponisten, / Autoren, die auch das Musikstück gemacht haben, wenn die Simpsons nach Terror Lake fahren. Da kriegen sie ja das von dem FBI. Und auch das, wo finde ich es hier? Diese Operette von der HMS Pinafore ist auch von den beiden. Und in späteren Staffeln, das wird sich immer wieder wiederholen, wird halt einfach etabliert. Sideshow Bob, großer Fan von den beiden. Endet dann mit einem sehr schönen Satz, der im Englischen viel besser funktioniert als im Deutschen, weil im Deutschen ist es "und nun fällt der Vorhang" und im Englischen ist es "and now the final cut", was ich sehr schön finde und auch sehr Sideshow-Bobbig. Und dann hat er aber lang genug gesungen, es ist zum Glück ein Zweiakter, die Operette, und sie stranden ja dann in Springfield und werden von der Polizei, die zufällig in dem Bordellgebäude war, was nur in so einem Nebensatz erwähnt wird, festgenommen und gerettet.
Ja, das mit dem Schluss ist auch wieder so. Mhm.
Und das Ding ist, ich kann jetzt leider nicht den Punkt halten, ab welchem Moment das so ist. Der Schluss wurde von dem Writing-Team von Staffel 5 umgeschrieben. Der war im Original-Writing von Staffel 4 ein bisschen anders. Wie anders? Mhm. Keine Ahnung.
Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Ich habe ja gesagt, ich habe noch einen Hochkultur-Fact. Und das habe ich auch, glaube ich, dreimal lesen müssen, bis ich es wirklich verstanden habe. Denn
jetzt bin ich gespannt.
Diese Folge ist Grundlage eines Theaterstücks von 2012 mit dem Titel "Mr. Burns, a Post-Electric Play". Das wurde in New York uraufgeführt, hat so gemischte Kritiken gekriegt. Und was in diesem Theaterstück passiert, ist praktisch, dass diese Folge "Cup der Angst" von den Darstellern nochmal nacherzählt wird. Und zwar praktisch in dem Kontext, dass eine globale Katastrophe stattfindet und die sich dann, weil es eben nichts mehr gibt, diese Simpsons-Folge nacherzählen. Und das dann in so Zeitsprüngen machen, also einmal irgendwie direkt nach der Katastrophe, dann ein paar Jahre später, dann 75 Jahre später, und die an dieser Simpsons-Folge so ein bisschen dieses Oral History, was verändert sich, zeigen wollten. Mhm. Und das finde ich nur verrückt.
Ja, das klingt einfach nur Wahnsinn.
Ja, Also ich meine...
Nicht nachvollziehbar, wahnsinnig.
Es macht ja auch, wie gesagt, das Buch von 58, erster Film 62, der Scorsese-Film 91, Simpsons Folge 93 und dann das Theaterstück 2012, in dem es nur darum geht, diese Geschichte noch einmal zu erzählen. Das fand ich einfach famos.
Das ist mir zu viel Metaebenen.
Das ist wie ein guter Christopher Nolan-Film.
Ja, das ist wirklich wie ein Christopher Nolan-Film. Also da ist wirklich, da passiert mir zu viel. Am Ende dreht sich noch der Kreisel, aber dann blendet man aus.
Exakt so.
Hast du Tenet eigentlich gesehen?
Immer noch nicht. Den wollte ich mir aber bald mal anschauen, weil ich ja tatsächlich auch Inception und so immer ganz gerne mag.
Zu dem Film interessiert mich mal deine Meinung.
Okay. Ja. Guck ich mal, vielleicht schaffe ich das ja bis zur nächsten Ausgabe. Dann würde ich dir da mal Bescheid geben.
Ja, dann kannst du uns mal sagen, wie du Tenet
fandest.
Ja. Lukas, das waren schon wieder fast 1,5 Stunden.
Das ist richtig.
Die wir hier gefüllt haben.
Aber es war, für mich waren es sehr schöne 1,5 Stunden.
Absolut. Eine sehr, sehr schöne Folge. Und trotz der nicht, wir besprechen Szene für Szene mäßig, haben wir trotzdem sehr, 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 sehr lang gemacht.
Mhm.
Und ja, schön. Ist einfach eine tolle Folge. Wie gesagt, Staffel 5, Folge 2 auf Disney Plus.
Genau.
Wenn ihr nach deren Register geht und dann in 2 Wochen kommen wir mit einer Folge wieder, wo wir vielleicht ein bisschen anders drüber reden werden.
Das ist richtig.
Denn es ist der behinderte Humor. Schon mal ein kritischer Titel oder auf jeden Fall schon mal ein, wo man aufguckt, ein Titel. Die Folge, wo Humor das weltberühmte Mumu trägt.
Ja.
Und die Folge ist Staffel 7, Folge 7. Ich habe es vorhin falsch gesagt und jetzt sage ich es richtig.
Ja. Genau. Staffel 7, Folge 7. Das wird, glaube ich, echt spannend, darüber zu reden, weil das so eine Folge ist, die finde ich witzig, aber bei der habe ich auch immer ein bisschen Bauchweh gehabt. Und ich glaube, das wird einfach ein sehr interessanter Talk darüber. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Cool. Dann würde ich sagen, machen wir für heute einen Haken an die Geschichte.
Denke
das
auch.
Das hat mich wieder sehr gefreut, Lukas. Ja. War wieder ein sehr schöner Party mit dir.
War mir auch ein Fest.
Und dann sag ich schon mal an dieser Stelle Tschüss und Lukas nach deinem Satz.
Bitte auch. Ich find's geil, wir machen das jetzt zum dritten Mal. Irgendwann wird das einfach der Satz der gelben Leute sein und niemand wird verstehen, warum.
Darauf will ich hinaus.
Stark. Dann wünsche ich euch doch eine schöne Woche, eine gute Zeit und haben Sie keine Albträume, schlafen Sie gut.
Ciao.
Ciao.